Was geht ab, was geht down? Ich bin Curly, ihr seid bei Teruan Adiletten und heute zu Gast Maria Gorbatschowa aus der Green Door Bar. Ob sie Wein oder und auch Schnaps dabei hat, werden wir gleich rausfinden. Aber ihr hört, Luigi ist auch am Start und Siggi auch. Aber Teruan Adiletten kommt jeden Donnerstag zu euch, überall wo es Podcasts gibt. Folgt uns auf Insta, lasst uns einen Kommi da, dann stoßen wir auf euch an. Aber jetzt kommt Siggi.
Siggi, Luigi und Willi, herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Heute große Hundekita im Studio 26. Ich habe Siggi dabei, Curly hat den Luigi dabei. Es wird vielleicht ein bisschen quengelig manchmal, bitte das zu verzeihen. Aber ja, so ist das.
Ein Hundepapa-Leben.
Nur Luigi, der quengelt.
Ja, ist das so? Ja, er ist rallig, oder? Er muss kastrieren, dann ist er ruh.
Ich würde gerne Siggi näher kommen, das ist das Problem.
Hundeliebe.
Ja.
Finde ich gut. Wie geht's dir? Was hast du gemacht letzte Woche?
Ich habe viel gekocht.
Gekocht?
Hast du ein paar neue Rezepte ausprobiert?
Chicken Teriyaki mal wieder oder was Anständiges?
Nee, es wird ein bisschen anspruchsvoller.
Wurstsalat.
Wurstsalat.
Schweizer Wurstsalat. Machst du den mit oder ohne Käse?
Mit Käse natürlich.
Okay.
Und ich habe so geile Köfte-Wraps gemacht selber und so Ariessas, so libanesische Teigtaschen, das war ziemlich geil. Alles mit Dip.
So was kannst du.
Alles. Ja, mit Dip ist immer geil.
Und das kochst du da in deiner Bude, in der Erdgeschossbude?
Bei meiner Freundin in der etwas größeren.
Etwas größeren, luxuriöseren Wohnung.
Ja, ich meine, da kann man sich ein bisschen besser kulinarisch austoben. Aber da bin ich auf jeden Fall am Start, gerade in der Küche unterwegs. Ich habe gesehen, bei euch gab es wieder Leberkäse mit Faschingskrapfen.
Ja, ist ja Faschingswoche, also nicht jetzt zur Ausstrahlung. Heute sollte der 12. oder 13. März sein. Wir nehmen gerade in der Faschingswoche auf. Und ja, bei uns hat es wieder von Shelley wunderbare hausgemachte Krapfen gegeben. Hier sagt man ja Pfannkuchen, im Rest Deutschlands Berliner, bei uns sind es Krapfen. Mit einer kleinen Soße von scharfem Senf und Marillenmarmelade und dann eine dick geschnittene Leberkäse drin. Das ist richtig gut.
Das klingt auf jeden Fall schon sehr...
Das geht als Vorspeise, Hauptspeise und Dessert. Und klappt richtig gut.
Wie viele kann man da reinballern? Ich glaube, ich würde locker 2-3 vertragen.
Ja, das geht locker. 2-3, kein Problem. Ja, die Hunde halten uns auf Trab. Gib den runter einfach. Gib ihn runter. Lass sie zusammen. Das geht sonst nicht. Das wird nichts sonst. Lass die spielen ein bisschen. Ja, genau. Schau. Jetzt ist er ruhig. Passt schon. Setz sie hin. Red weiter. Ja, Action-Sendung heute. Tut mir jetzt leid heute für unseren Gast, dass die Hunde ja die Hauptrolle übernehmen. Vielleicht sollten wir die einfach den Podcast aufnehmen lassen heute. Was meinst du?
Das wäre eigentlich entspannt.
Da kommt einiges bei rum, glaube ich. Nee, ich würde sagen, haben wir alles besprochen, was passiert ist?
Ich glaube, es wird heute noch einiges passieren.
Ja, über mein langes Wochenende reden wir ja in der Folge, weil das passt heute ganz gut zusammen. Das passt wirklich wie ein Deckel auf den Topf heute. Finde ich super. Also mach mal einfach das Intro, damit wir was trinken können.
Ich bin durstig.
Ja, same, same.
Und ein Fehler ist wieder versteckt im Intro.
Ein Fehler ist wie immer im Intro versteckt.
Okay, perfekt.
Heute gibt's bei Teruan Adiletten eine Sonderfolge aus der Berliner Barwelt. Und zwar mit Maria Gorbatschowa, Barmanagerin der Green Door Bar in Berlin-Schöneberg. Die Green Door Bar gibt seit Weihnachten 95 und gilt als feste Größe der Berliner Barkultur. Inklusive ikonischer grüner Tür, viel Geschichte und einem Patina-Look, der sich seit der Gründung kaum verändert hat. Und das auch gut so. 2018 wurde Maria von Inhaberin Andrea Kuhn, die direkt über der Bar wohnt, zur Barmanagerin ernannt. Und seitdem spannt sie im Green Door den Bogen zwischen Stammgastklassikern und moderner Handschrift. Sie ist innovativ und experimentierfreundlich, besonders wenn es um Aromen und Texturen geht. Und als jemand, die früh auf lokale Zutaten, alkoholfreie Drinks und mehr Sichtbarkeit für weibliche Talente gesetzt hat. Außerdem wurde sie als Bartenderin des Jahres 2025 ausgezeichnet und gleichzeitig wurde auch die Green Door Bar zum Jubiläum zur Bar des Jahres 2025 gekürt. Ich würde sagen, Maria,
schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, voll sehr gerne. Wir freuen uns immer über neue Gesichter im Studio 26. Und wenn jemand eine geile Bar hat, umso mehr.
Ja, endlich mal Sonderfolge wieder mit ein bisschen einem anderen Thema. Nicht? Ja, wird ja auch langsam langweilig. Mal schauen, was wir heute so verkosten. Ich hoffe, du hast auch einen Drink dabei. Schauen wir mal. Erzähl mal, stell dich mal vor, wo kommst du her? Wer bist du? Wahrscheinlich wirst du schon oft gehört haben, des Wodkas reinste Seele. Wer ist lang? Wer kennt's
ja,
nicht?
Klar. Ja, klar. Ja, sicher. Also viele Gorbatschow-Konnotationen auf jeden Fall und auch irgendwie ständig, also verrückteste Geschichten gehört. Ich wurde auch schon gefragt, ob ich Ronald Reagans Nichte bin, weil das irgendwie auch das Gerücht rumgeht. Keine Ahnung.
Oha, wieso das denn?
Ich weiß auch nicht. Also sonst immer so, ja, bist du mit dem Gorbatschow? Ja, okay, das verstehe ich die Frage, aber ja, gibt wilde Fragen auf jeden Fall zu meiner Person. Aber nein, nichts davon. Gorbatschow ist auch nicht so selten quasi als Nachname.
Ja.
So, in Russland und Ukraine.
Okay. Und wie lange bist du in Berlin?
Ich bin seit 2015 hier. Oha. Nee, Quatsch, bin ich bescheuert? Ich so, hä? Nee, Quatsch, ich bin ja schon seit 2008 hier, oder? Zum Studieren an Berlin der UdK hergezogen. Ja, 100%, so komplett gefried einfach. Ich bin 2008, glaube ich, hergekommen und habe an der UdK Design studiert. Und wie man das so macht, natürlich irgendwie dann im Bars sein Studium finanziert und dann hängen geblieben an der Bar. Habe auch meine Abschlussarbeit über Cocktailgläser geschrieben.
Geil.
Und Glas. Und habe das immer so ein bisschen drauf ausgerichtet und hatte einfach Bock, dann auch Bar weiterzumachen und alles, was drumherum dazu gehört.
Über Cocktailgläser, gibt es da auch so krass viele Unterschiede wie bei Weingläsern oder einfach so, oder auf Cocktails bezogen dann?
Nee, auf jeden Fall. Also ich habe das über die Martini-Schale geschrieben und habe auch so ein Redesign quasi von der Martini-Schale gemacht. Und es gibt auf jeden Fall super viele Unterschiede und auch die Wirkung von Drinks ist verschieden. Da geht es natürlich auch ganz viel um Kälte, ja. Wie ist die Wanddicke und so weiter. Also bei Cocktailgläsern, wie werden die gefrostet, bla bla bla. Genau, aber das ist so wirklich so ein Nerd-Talk. Das würde den Leuten gar nicht antun.
Ja, Nerd-Talk sind wir ja gewöhnt eigentlich. Ja, ich glaube, die Leute wollen das auch. Ich habe ja immer so unglaubliche Angst, wenn ich in Bar gehe. Dazu aber später. Warum bist du in Berlin geblieben?
Ich habe in der Greenhorn angefangen und arbeite da auch seit über 10 Jahren mittlerweile. Also bin auch dafür geblieben und bin auch seit meinem Partner über 10 Jahren zusammen. Also auch der Liebe wegen.
Okay. Ja, ich war ja früher ganz viel unterwegs so in Bars. Also das war so der Anfang, weil Berlin ist ja eine der Speakeasy oder generell Barstädte, kann man sagen, in Europa. Und da hing ich immer ab in der Victoria Bar, weil ich in der Potsdamer gewohnt habe. Und da war ich auch öfter mal in der Green Door, aber das ist jetzt echt schon lang her. Das war so, weiß ich nicht, 14, 15, so irgendwas zu der Zeit. Und das war immer lustig. Green Door war immer super eigentlich. Und gibt es jetzt auch schon ewig. Kelle, du hast noch gar nicht versucht, den Fehler zu finden aus dem Intro. Weißt du den Fehler? Sagen, hast du,
weiß, ist dir ein Fehler? Also, die Greeno wurde nicht Weihnachten aufgemacht.
Hallo. Jetzt hast du einen Fehler aufgedeckt, aber gut.
Achso, sollte er das eigentlich machen?
Ja.
Ich kenne mich gar nicht
gewusst?
Ich weiß, nee, ich hätte gedacht, dass sie sich nicht mit alkoholfreien Drinks beschäftigt hat.
Okay.
Weil Willi ist schon mal sehr anti-alkoholfrei.
Das stimmt gar nicht. Ich bin nur anti-alkoholfreier Wein.
Fair. Fair, da gebe ich dir recht.
Also nicht Weihnachten, sondern
Silvester? Im April. Also im April wird die abgemacht. Genau. Aber
Ostern, glaube ich. Gibt es irgendeine Geschichte dazu?
Ja, genau. Es war zu Ostern. Genau, und das war irgendwie so ein langes Wochenende. Das war auch irgendwie eine wilde Zeit auf jeden Fall. Und es wurde aufgemacht, wo du gerade die Victoria Bar auch erwähnt hast. Auch vom Team, das dann die Victoria Bar gemacht hat. Ne?
Ja. Ach, vor der Victoria Bar.
Ja, genau. Krass. Weil die gibt es seit 30 Jahren und die Victoria Bar jetzt über 15 auf jeden Fall, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber genau, ein bisschen kürzer.
Also man kann schon sagen, dass die Green Door Bar so ein bisschen... Also
das Mutterschiff der Bar.
Ja, es war so eine Initialzündung, wo ganz viele Leute, die heute Bars haben, ich glaube sogar Gonzalo hat da mal gearbeitet.
Wer ist Gonzalo?
Wir können jetzt Gerüchte streuen, wilde Gerüchte streuen. Gonzalo ist der Besitzer von Buck & Brack.
Genau, auch super geiler Typ. Ich weiß gar nicht, ich muss ihn nochmal fragen. Ich weiß auf jeden Fall, dass da irgendwas war mit Gonzalo und der Green Door. Ich weiß nicht, ob der Barmanager auch mal irgendwie werden wollte oder auch da gearbeitet hat, aber auf jeden Fall, der hat irgendwie eine Beziehung. Dann die Jungs, die die Bar Zentral aufgemacht haben, die waren auch vorher in der Green Door. Arash Kassemi, der Barbasta macht und so, war in der Green Door. Also so wirklich viele Leute so aus der Szene.
Green Door haben einige durchgeschliffen, finde ich gut. Ein richtiges Traditionsding.
Ich würde gerne die Tür zu meinem Gaumen aufmachen. Sollen wir mal was
einschenken? Ja, ich habe da schon was eingeschenkt. Du musst nur das Glas nehmen hier. Zack, zack. Wie ist das so als Bartenderin? Hat man da, heißt es eigentlich Barkeeperin oder Bartenderin?
Also so ganz alt gibt es diese Begriffe eigentlich, wenn man sagt so, der Barkeeper ist der, der an der Bar bleibt und Bartender ist der, der auch noch Service macht.
Ach, tatsächlich?
Krass. Also so kommt das so altertümlich sozusagen mittlerweile, also wir machen halt alles, wir machen auch Service, deswegen werden wir theoretisch die Bartender, genau. Erstmal könnte man so sagen.
Sehr cool. Erstmal
Prost. Aber ich bin auch völlig fein, irgendwie Barkeeper, Bartender, bin ich auch mit allem fein. Das Einzige, was ich immer weird finde, wenn Leute so Barmaid sagen. Oh, das klingt für mich irgendwie immer so nach irgendwie so kleinen schwarz-weißen Fetisch-Outfits oder so.
Barmaid.
Fühle ich nicht.
Passt ja zu Berlin ein bisschen.
Aber warum hat es denn eine grüne, warum eigentlich grün?
Die grüne Tür, ich glaube, das hat den Kontext, wie ich gehört habe, dass früher Speakeasies so grüne Türen hatten. Und dann hinter der grünen Tür war quasi zur Prohibitionszeit dann die Bar versteckt. Es gibt auch so einen alten
Farbe
Song.
Farbe der Hoffnung sozusagen.
Genau, Behind the Green Door. Es gibt einen alten Song dazu. Da geht es darum, jemand, der vor der Tür steht, nicht reinkommt, aber die ganze Zeit dieses Bargeschehen hört. Und es gibt auch einen ziemlich epischen Kunstporno aus den 80er Jahren. Der heißt auch Behind the Green Door. Und ich glaube, das fließt so zusammen.
Kann man jetzt auf Prime bestellen direkt.
Kann man jetzt direkt
Behind the Green Door.
Genau, der lief auch früher tatsächlich zu Bargeburtstagen. Wir haben das auch letztens mal so eine, vor ein paar Jahren so eine Party gemacht und den auch laufen lassen. Ich glaube, der DJ, der daneben stand, ist mal noch traumatisiert. hat sich das 8 Stunden lang reingezogen.
das ist Teil der Installation.
Ja, genau, es gehört dazu. Und wir haben dann irgendwie auch so alte Einladungen mal rausgekramt zu Bargeburtstagen. Und da hat Fritz tatsächlich sogar zum 3. Bargeburtstag mal so eine Unterhose bedrucken lassen mit Behind the Green Door mit der Einladung.
Boah, die hätte ich gern. Könnte man wieder Merch machen oder so.
Ich finde auch, wir können das eigentlich mal so Merch machen. Finde ich eigentlich stark.
Finde ich gut. Bist du mit Berlin mittlerweile warm geworden so? Oder warst du von Beginn an happy mit Berlin?
Ja, schon, weil das ist tatsächlich auch der Ort, wo ich am längsten lebe in meinem ganzen Leben jetzt. Ja, weil ich bin 38 und ich bin in Russland zur Welt gekommen, bin super viel umgezogen. Also mein Vater war so Sowjetmilitär. Okay. Deswegen haben wir auch in Ungarn gewohnt und irgendwie, also wirklich so überall, ne, in der Nähe von Moskau und bla bla bla. Und dann bin ich als Kind nach Deutschland gekommen, habe am Niederrhein, ja, Emmerich, direkt an der holländischen Grenze gewohnt. Dann in Bochum, dann in Düsseldorf, also wirklich überall. So, deswegen für mich ist Berlin so zu Hause, weil ich hier einfach am längsten bin. So, weil ich assoziiere mich als Person mittlerweile am meisten mit Berlin und habe hier die meisten Freunde. Und, ne? Ja.
Verstehe. Und dann bist du über Design zur Bar gekommen, weil es zu Beginn ein Hobby war. Wann hast du dann entdeckt, dass das wirklich Leidenschaft ist und dass du das weitermachen möchtest?
Es war auch mehr als ein Hobby, weil ich konnte mir das als Studium sonst nicht leisten. Das okay. war echt eine finanzielle Entscheidung, auf jeden Fall Bar zu machen. Weil ich so, okay, ich bin halt broke in Berlin, was machst du halt, ne? Wenn du irgendwie noch zur Uni musst, dann bleibt dir schon nicht viel anderes übrig, als ja irgendwie irgendwo einen Cocktailshaker in die Hand zu nehmen. Und es hat aber auch mega Bock gemacht, weil ich mag das Physische krass, also du bist halt wirklich mega in Bewegung die ganze Zeit, du hast mega viele Leute um dich rum, ne? Es ist Nachtleben, mag ich super gern und da hatte ich einfach Bock drauf. Und es ist wirklich so, weil ich habe auch im Produktdesign natürlich auch irgendwie Praktika gemacht und auch schon ein bisschen gearbeitet. Und für mich war es auch so, ich konnte einfach, nach dem Studium natürlich auch broke, und ich konnte einfach so viel mehr Geld verdienen in der Cocktailbar als Produktdesign, wo du auch irgendwie so 2000 Euro auf Rechnung irgendwo im Studio, im Designstudio sitzt oder halt an der Bar halt mit mehr Trinkgeld nach Hause gehst. Und ich habe super früh halt schon so Werbesachen gemacht mit Brands einfach, ne, und habe da halt ziemlich geil verdient eigentlich ab Tag 1. Und
also so mit Getränkebrands oder wie?
Ja, genau, genau. Also viel so Workshops gemacht oder Werbegeschichten oder irgendwelche. Ne? Also habe super schnell einfach über PR-Freundinnen Jobs zugeschoben bekommen, die einfach lukrativer waren als irgendwie Produktdesign tatsächlich.
Wir hoffen auch noch drauf. Also, ja. Meldet Produktmenschen, meldet euch. Wenn ihr Leute braucht, die euren Brand präsentieren, mit bestem Wissen und Gewissen, Willi und Curly stehen
und wie, frei. Wie sehr ist so diese, ich weiß nicht, wie nennt man es, Mixology-Seite von der Barwelt so auf deiner Karte? Das heißt, wie arg bist du jetzt so im Cocktail-Mixing oder ist es mehr so diese Gastgeber-Sache oder ist es mehr die Event-Sache? Was ist so dein Lieblingssteckenpferd oder alles zusammen?
Also was ich am geilsten finde, ist eigentlich so die Abwechslung, weil du hast immer alles. Ne? Ich bin immer so, ich langweile mich mega schnell. Ich kann irgendwie nicht so 5 Monate dasselbe machen. Deswegen mache ich so projektbasiert immer andere Sachen und das finde ich halt voll geil, weil ich hatte die Möglichkeit zum Beispiel irgendwie nach Südkorea zu fahren und da ein Teehaus aufzumachen und so ein komplett alkoholfreies Projekt tatsächlich mal zu machen als Beratung mit alkoholfreien Drinks und so. Oder irgendwie, oder ich bin eingeladen und fahre nach New Orleans irgendwie für 10 Tage und guck mir da die Bars an oder so. Also diese Abwechslung zu haben, das finde ich eigentlich das Geilste daran. Ne? Und ich mache auch viele so Projektsachen und mache dann irgendwie Drinks bei einem Filmfestival oder dann nächste Woche mache ich halt wieder ein Tasting für die Mixology, wo ich eine Kolumne habe und dann nächste Woche mache ich wieder das und das. Und ich glaube, das catcht mich so am meisten, weil ich glaube, in einem anderen Job hätte ich mich schon viel schneller gelangweilt. Und weil Andrea von der Green Door, die halt voll die coole Sau ist, die hat ihre Bar geerbt von ihrem Mann, der ist verstorben, leider Gottes, vor 10 Jahren. Und sie ist einfach so eine 76-jährige Frau, die diese Bar leitet und so mega entspannt ist und direkt darüber wohnt. Und die lässt uns so viel Freiheit und lässt einen auch machen und sagt so, hey, klar, okay, wenn du den Monat das Projekt hast, dann gebe ich dir frei und dann kommst du halt wieder und dann guckst du, wie es passt und so. Und ich glaube, dass diese Kombination ist halt so das Geile für mich, ne?
Voll geil.
Also ist das nicht so, dass du dich als Barmanagerin so fühlst, dass du immer da sein musst, dass das total wichtig ist?
Nee, also ich glaube schon, dass es wichtig ist. Und ich bin auch, also aktuell bin ich zum Beispiel die letzten 2 Wochen jeden Tag im Laden. Also wirklich jeden Tag. Also aber viel tagsüber, ne, weil wir gerade viel shooten und viel neue Drinks entwickeln und dann die Karte und das Design und bla bla bla, mache ich auch alles. Also da finde ich schon auch wichtig, aber ich finde es auch geil, mal rauszugehen. Weil ich glaube, sonst würde ich so Lagerkoller bekommen. Wenn ich jetzt wirklich so 300 Tage im Jahr da wäre, dann wäre ich genervt.
Ja. Wie habt ihr offen da?
7 Tage die Woche.
Oha.
Ja.
Und von wann bis wann?
Ab 19 Uhr und dann immer so zwischen 1 und 2 machen wir zu. Genau. Aber wirklich jeden Tag. Und wir haben halt ein super geiles Team. Ich glaube, davon lebt die Green Door auch. Ja. Wir wurden auch letzten Herbst als Barteam des Jahres ausgezeichnet tatsächlich. Und nochmal als Bar des Jahres.
Barteam und Barkeeperin.
Ja, Alter.
Genau. Ja, ja, also irgendwie so alles. Wir waren auch, glaube ich, ich weiß nicht, ob die einzige Bar jemals, aber wir waren in allen Kategorien nominiert, wo man hätte nominiert sein können und in manchen doppelt. Also das ist irgendwie schon super geil, dass es auch so angenommen wird und funktioniert. Und ich glaube, das geht nur mit einem wirklich geilen Barteam. Also wirklich jede einzelne Person, die bei uns arbeitet, ist echt super geile Typel.
Und welche Awards sind es? Mixology?
Ja, genau, genau. Die Mixology Bar Awards ist halt das wichtigste Barmagazin sozusagen im deutschsprachigen Raum und ja.
Wird auch immer vergeben zum Barkonvent Berlin. Genau. Im Oktober findet der immer statt. Ja, nicht? Ja, ist immer sehr wichtig für uns in der Bar, weil da gibt es immer total viele Barkeeper, die auch gern Wein trinken und dann unsere Bar fluten. Finde ich großartig immer. Und vor allem mega Schnapsproduzenten. Geil. Wie Hans Reisebauer. Ja, du hast gut, dich heute fürs Thema Madeira entschieden anscheinend.
Ja, genau, weil ich bin so, also da ich ja Bartenderin bin, ich habe ja eh nur Nachrichtenwissen über alle, Nachrichtensprecherwissen sozusagen über alle Produkte, also weil du musst ja vor allem, weißt du, was ich meine, wie so Nachrichtensprecher, die kennen sich mit einem so ein bisschen aus, aber haben von nichts so in der Tiefe Ahnung, so ein bisschen so fühlt sich man als Bartender, finde ich auch, weil du bist so, du musst dich schon so auskennen, aber halt nicht so krass wie jemand, der sich so richtig mit Whisky auskennt, weißt du, was ich meine, oder so richtig mit Wein, deswegen wollte ich hier ein Thema zumindest mitnehmen, wo ich sagen kann, weil sonst habe ich von Wein auch keine Ahnung. Ich trinke ihn gern, aber damit hört es auch auf. Ich weiß, ob er mir schmeckt oder nicht schmeckt. Aber hier habe ich eine Kategorie mitgebracht, die auch so ein bisschen für mich guten Über, also so ein gutes Bar-Thema auch ist, weil ich wahnsinnig gerne mit Madeira mixe, auch in der Green Door. Und das ist irgendwie so, Madeira ist so ein Wein, den, glaube ich, nicht so viele Leute trinken, wie sie sollten, finde ich. Mhm. Ich war ein paar Mal auf der Insel, es ist halt super, super geil. Ich habe viele Produzenten besucht, auch den, von dem dieser Wein hier ist, von Barbato. Und das, was wir gerade trinken, ist erstmal ein stiller Wein von der Insel Madeira. Ne? Ist ein Verdejo, oder?
Genau, Verdejo, ja.
Trinken Verdejo wir heißt es.
Verdejo. Vinyas do Lanzo, Verdejo 2023, Vinho Branco von Barbato.
Genau, und die Insel ist ja bekannter eigentlich für so fortifizierte Weine, also aufgesprühte Weine quasi. Aber hier haben wir wirklich einfach nur einen ganz klassischen Weißwein sozusagen.
Gefällt mir, dass jemand außer mir mal das Wort fortifiziert droppt hier im Podcast. Finde ich großartig.
Genau, und das ist sowas, was ich mir jetzt so entspannt mit meinem Freund zu Hause aufmachen würde.
Ja,
zum Kochen.
Super. Ich mag das sehr, sehr gern. Verdejo eignet sich ja super auch für trockenen Wein. Ist ja auch weit verbreitet, gibt es ja auch in Portugal und so weiter, trockene Zäune aus Verdejo. Und finde ich super, weil das schon so ein bisschen, das ist so between Chardonnay, Weißburgunder, Welschriesling, das hat nie selber so eine große Ausstrahlung irgendwie, aber kann sehr gut Böden irgendwie wiedergeben und ist auch nicht nervig. Ne? Der hat Säure, der hat Mineralität, aber nicht zu viel. Ist jetzt nicht so langweilig wie ein klassischer Grauburgunder, ist nicht so fett wie jetzt ein holzausgebauter Chardonnay, ja. Sondern ich finde das so wunderbar, wenn du dort bist zum Beispiel. Man glaubt ja, auf Inseln isst man immer Fisch, aber auf Madeira isst man tatsächlich fast nur Fleisch. Also das sind immer die wildesten Abenteuer dort, die man erleben kann. Aber der Wein passt. Aber es gibt auch sehr viele Fischrestaurants und der passt perfekt. Also ist für mich so ein perfekter Fischbegleiter, so Frühjahr, Sommer, Bingo-Bongo-Wein, aber mit Ernsthaftigkeit auch. Ne?
Hat ja, genau. 20%. Aber der ist so, hat, also der ist easy trinkbar, hat wenig Schüttwiderstand sozusagen. Mhm, ne? Und das finde ich irgendwie ganz geil. Und hat auch so eine leichte Cremigkeit. Ich mag so als Barkeeperin mir so Textur immer wichtig bei Wein, weißt du? Aha. Ich brauche immer so ein bisschen was chewy.
Schüttwiderstand,
chewy, chewy. Ist ein geiles Wort. Zu leicht darf es nicht sein bei dir. Ja, geil. Verkauft ihr auch Wein in der Green Door einfach so?
Ja, aber voll wenig, weil das bestellen die Leute bei uns kaum. Also wirklich ganz wenig. Deswegen haben wir einfach irgendwie da so ein bisschen Easy Riesling da, ne? Oder irgendwie ein Weißburgunder von Leiner. Also wirklich so ganz entspannte Weine, so Barweine, ne? Weil das, ich finde, die Schwierigkeit bei Barweinen ist auch, dass du die ja alleine trinkst und zum Teil auch so zwischen Cocktails. Also, und das ist so ein bisschen so, weißt du, was ich meine? Das ist so ein bisschen anders, als wenn es im Restaurant so zum Essen servierst oder zu Snacks. Das ist so ein bisschen andere Situation. Also, du brauchst eigentlich so einen Wein, der darf nicht zu sauer sein, darf nicht nerven, darf nicht zu krass sein. Also, es ist so ein bisschen, muss sich gut halten, weil du machst die Flasche auf und das saufen Leute auch 3 Tage einfach zum Teil kein einziges Glas. Ne? Also, es ist wirklich ein bisschen schwierig, finde ich, immer in einer Bar Weine zu verkaufen. Wenn du, ja.
Wie hast du dir das alles eigentlich beigebracht, so das Ganze? Ist das so ein Selbststudium oder gibt es da so wie beim Wein so eine Art Sommelier für Barkeeper?
Gibt es nicht wirklich. Also es gibt schon so Barschulen, aber das sind häufig auch so, ja, 3 Tage und ich zeige dir, wie man Whisky Sour shaket oder so. Ne? Ich habe mir das allermeiste wirklich selbst beigebracht, so im Selbststudium, weil ich bin ein harter Nerd von Natur aus. Also ich mache super gern so Recherche und sowas. Hab der Uni, an der Uni auch so zum Teil Recherche-Sachen viel gemacht. Und das macht mir halt super Spaß. Also ich gehe immer so vor, ich zum Beispiel, wenn ich einen Artikel schreibe für Mixology, dann kaufe ich mir so alle relevanten Bücher dazu, lese die alle und danach, ja, also wirklich jetzt. Und pfeife mir dann einfach so 6 Bücher über Mezcal rein und dann schreibe ich halt darüber. Und so arbeite ich mich von Thema zu Thema. Ne? Also, und das macht mir halt Spaß, weil alles andere finde ich langweilig. Also ich interessiere mich halt wirklich krass dafür, was ich mache und auch für irgendwie Bartechniken und aromatische Arbeit. Und ich gebe auch viele Vorträge zu irgendwie, ja, Sensorik tatsächlich, Geschmackswahrnehmung, wie man Martinis rührt, alles Mögliche, so ein bisschen so Allrounder für alles Technische, würde ich sagen. Also so kennt man mich, glaube ich, auch in der Branche, weil ich auch viel ja, so Bildungsarbeit dazu mache, könnte man sagen.
Also könnte man sagen, dass eigentlich alle Barkeeper so ein bisschen Quereinsteiger sind?
Ganz viel, ja, die allermeisten schon. Also ich glaube, es ist ganz wenig. Klar hast du auch Leute, die so im Hotel wirklich Gastro gelernt haben. Haben wir auch ganz viele Leute, die bei uns angestellt sind, wirklich so eher so Hotel gelernt und dann ne, auf Bar spezialisiert. Aber es, die ganze Branche lebt wirklich ganz viel von so Quereinsteigern. Also entweder so Leute aus so Gastrofamilien, ne, wo du schon so Restaurant, Hotel, irgendwas hast und man geht da drauf. Aber auch ganz viele so Leute, wo ich habe irgendwie Architekturstudium abgebrochen, jetzt mache ich das oder so. Ne?
Also hast du eigentlich ein Studium fertig gemacht?
Ja, Produktdesign habe ich auch fertig gemacht mit den, okay, mit den Cocktailgläsern. Genau, das ist, habe ich abgeschlossen. Aber ich habe auch, ist so, mein Zeugnis liegt noch immer in der UdK. Ich habe es noch nie abgeholt. Ja, ohne Scheiß.
Gerade wegen die sowas auch. Ja. Wie läuft sowas?
Ja. Ich war irgendwie, habe ich irgendwie die Zeugnisvergabe aus irgendeinem Grund, glaube ich, irgendwie verpeilt. Und das liegt echt immer noch da. Und also, aber es fragt dich auch nie wieder jemand nach irgendwas, wenn du Bartender bist, weißt du. Nee, sei ja egal. Ich hab's
vergessen. So, Lenny wollte eigentlich heute zuständig sein für die nächste Runde Wein, ist aber nicht da.
Ja, gehen wir mal zum
Kühlschrank. Ah, doch, da kommt er, schau. Studio 26 versteckt sich hinter seinem riesengroßen neuen Bildschirm.
Ich habe irgendwie auch halt viel zu viel Wein mitgebracht, wie, weil ich immer so bin. So, ja, weil wenn nämlich alles.
Bisher zu wenig, sage ich immer.
Bisher zu viel, zu wenig. Ich überlege fast, wofür seid ihr? Wollt ihr so den krassesten Wein direkt jetzt haben oder erstmal so rantasten?
Ich befürchte ja, dass ich den krassesten dabei habe.
Ja, okay,
fair enough. Aber es kann natürlich auch sein. Nee, ich finde, wir sollten ein bisschen bei Barbeto bleiben, um ein bisschen so über Barbeto zu reden, weil das für mich der eigentlich geilste Produzent auf Madeira ist.
Finde ich auch.
Mit Barbeto ein bisschen weitermachen und von trocken zu süß hangeln.
Lass uns erstmal.
Bring den mit dem Bogenschützen.
Ja, genau, den wollte ich gerade haben.
Ist ja super, wie wir harmonieren. Merkst du das?
Ey, ich glaub's nicht, weil ich glaube, wir haben zwei Weine aus demselben Jahrgang dabei.
Oha.
Das ist krass. Das ist heftig.
Das große Oha.
Okay, so, wir machen mit dem weiter. Und zwar ist das ein Sercial. Das ist auch so eine eher trockene, halbtrockene Sorte, oder?
Ja, da kann man jetzt gleich meinen großen Monolog über Madeira halten.
Genau.
Ich kenne Madeira eigentlich aus der Influencer-Bubble, weil halb Deutschland influencermäßig da mal eine Weile hingezogen ist.
Wirklich? Ist das auch schon so verseucht wie Kapstadt?
Ja, die sind schon wieder alle schon wieder weg.
Das ist so Steuerparadies auch, glaube ich. Ja, genau. Ne? Ja.
Aber die haben dann vergessen, dass sie die Wegzugsteuern zahlen müssen.
Aber Madeira ist wirklich ein Besuch wert. Also ich finde das echt total unterschätzt. Man findet dort zwar wirklich viel alte Menschen, also nicht viel junge, das muss man schon sagen. Auch vom Tourismus. Das ist geil, wenn man hier Berlin EasyJet einsteigt, haben schon alle die Wanderhose und die Wanderschuhe. Das ist nicht so peinlich.
Die Thrombosestrümpfe. Das war echt der Wahnsinn. Ja, was auch ein Besuch wert ist, ist auf jeden Fall die Green Dorper. Und wie ich mich natürlich nicht habe lumpen lassen und Winnie ein bisschen beeindrucken wollte in meiner Vorbereitung, bin ich gestern Abend in die Green Door Bar gewandert und habe mir dort ein, zwei Cocktails schmecken lassen, die vorzüglich waren. Ihr habt ja gerade eine Berlinale Karte.
Genau, ja.
Was mega, mega nice war. Ich habe getrunken den Titty Twister.
Dusk to Dawn, if you know, you know, ja.
Echt, oder was? Das gibt's, ne? Ja. Machst du so Special Cocktails, oder wie?
Ja, genau, wir haben so eine Berlinale Karte. Das ist auch tatsächlich so eine kleine Bewegtbildkarte,
ja, ist
wenn
voll
du so
geil
runterscrollst. Und es geht, diesmal geht es um Moviebars, also legendäre Bars aus Filmen. Wir machen quasi Drinks, die wir in diesen Filmbars servieren würden. Wie zum Beispiel bei Dusk Till Dawn, da dieser Strip-Schuppen, wo Selma Hayek halt tanzt. Haben wir halt so natürlich eine Spicy Margarita dazu.
Der war richtig nice.
Ja, mega.
Ein bisschen Chili drin noch und so, ne?
Genau.
Meine Freundin hat diesen Star Wars Cocktail getrunken, der auch mit diesem geilen Raketenglas und noch mit Rauch war da drin.
Ja, genau.
Das war auch mega nice. Der hatte auch. Oha, das bellt anders wie Luigi. Der hatte auch so eine richtig geile, sanfte Konsistenz so vom Trinkgefühl her. Das fand ich richtig
ja,
geil.
Ja, genau,
der
so mit Puer-Tee, Sichuan-Pfeffer, auch mit Tequila und so. Genau, aber sowas macht uns halt auch total Spaß, einfach so assoziativ zu irgendwelchen Filmen zu arbeiten oder zu irgendwelchen Themen. Und deswegen machen wir so ein paar Mal im Jahr solche Residencies, wo wir wirklich so ein eigentlich unfassbar aufwendiges Menü machen.
Ja, voll.
Und das einfach nur für eine begrenzte Zeit mit einem Gastbartender. Gerade haben wir Tarek Nix da laufen lassen. Und das macht halt mega Bock, ne? Also das finde ich auch für Gäste einfach geil, weil du kriegst wirklich ein komplett anderes Menü, als wir sonst machen. So ein bisschen eventmäßig. Ich glaube, wir werden es auch nochmal um eine Woche verlängern, weil es einfach mega geil läuft.
Voll nice, ja. Aber macht ihr trotzdem dann so Klassiker nebenher noch?
Auf jeden Fall.
Die bestellt? Also das
safe. Also irgendwie, wenn man Manhattan oder irgendwie einen Dry Martini trinken will, kriegt man immer. Auf jeden Fall.
Ich bin ja immer der Klassische. Ich vergleiche das ja mit dem Grauburgundertrinker. Ich scheiß mich ja immer total ein, wenn ich in eine Bar gehe. Wirklich. Weil das ist für mich so, wie für viele Zuhörerinnen, wenn die in eine Weinbar gehen. Weißt du, wenn du von Haus aus keine Ahnung hast von Drinks, so wie ich. Ich denke mir aber die ganze Zeit, ich müsste mich auskennen, weil ich halt Sommelier bin. Und ja, ich kenne mich schon mit einzelnen Spirituosen aus, aber wenn man das Ganze dann zusammenmixt, ja, ist das schwierig. Also muss ich jetzt wirklich mal ein bisschen was Peinliches sagen. Ich bin ein klassischer Negroni-Trinker.
Ja, ist auch geil.
Ja, ich weiß nicht, das ist so komisch. Jeder Vollprolet trinkt und bestellt immer Negroni. Und weil er halt immer so ein bisschen süß ist und
bestellt Pornstar Martini, Baby.
Hey, also ich find, es gibt keine, eigentlich fast keine peinlichen Bestellungen. Also, was wäre, okay, so Wodka Red Bull habe ich ein Problem mit. Wenn das jemand in der Bar bestellt, finde ich echt weird. Das ist echt super weird.
Gibt's Leute, die Wodka Red Bull bestellen?
So alle so zwei Jahre kommt so einer rein und das finde ich echt. Oder also einer hat auch, fand ich aber auch nicht peinlich, sondern witzig. Einmal hatten wir einen Gast, der hat so Freitagabend, so 23.30 Uhr, heiße Milch mit Honig bestellen wollen. Das ist also so ein No-Joke. Süß. Ja, fand ich auch cute eigentlich.
Mit Schuss.
Finde ich geil. Ich finde es aber manchmal so ein bisschen lustig, wenn Leute halt eben cool sein wollen, weil so mit bestimmten Drinks ist ja auch so ein bestimmter Stil verbunden und du willst eigentlich diese Person sein und merkst aber nach der Bestellung, dass diese Person eigentlich nicht bist und der Drink ist Dry Martini. So, wenn Leute zum ersten Mal Dry Martini bestellen, die haben keine Ahnung, was es ist, ist es so Alkohol mit Alkohol, mit noch mehr Alkohol. Es ist einfach nur so purer Gin, einmal kalt gerührt,
ja,
mit einem kleinen Schuss Wermut, weißt du, so du knallst es dir rein. Wenn du nicht der Mensch bist, der Trinken so ernst nimmt.
Ich habe gestern diesen New York.
Ja, genau, das ist ja so ein Dry
Martini. Bestellt und dachte so, meine Freundin noch so, ja, da steht Strong dabei und so. Und ich so, ja, easy going, Digga. Oha, das hat auf jeden Fall gut reingeschallt. Das sieht so unscheinbar aus in dieser kleinen Schale. Und der hat auf jeden Fall ein paar Umdrehungen gehabt.
In Barcelona gibt es halt die Dry Martini Bar.
Ja, genau.
Die sind ja bekannt für die Martinis.
Ich so zu meiner Freundin, oh ja, ich spüre schon, dass wir was getrunken haben. Die so, hä, ich nicht. Ich so, du hattest doch nicht den Strong.
Wahnsinn.
Aber was ich irgendwie halt geil fand auch, ich liebe ja so Details und so. Und dann zum Beispiel dieses Glas mit dieser Rakete, wo man so abhebt. Oder auch in diesem Dry Martini, wenn ich mich richtig erinnere, war am Anfang, da war so ein Zitronen.
Na, das war so Buddha's Hand. Also so
aber
eine.
Erst ist das
ja,
so
genau.
Zusammen und
ja,
dann
genau.
Geht das so
geht
auf.
So auf, ja.
Und ich war so, oha, das ist ja mega nice. Und ich finde so Details, was man ja beim Wein jetzt schwer machen kann, glaube ich. Aber gerade so in der Drinkwelt finde ich das immer voll nice, wenn man da so ein bisschen noch was on the side, sei es jetzt fürs Auge oder das hat ja meistens trotzdem geschmacklich Sinn und so. Das finde ich immer voll geil, wenn man da noch sowas dazu serviert kriegt.
Ist das so ein bisschen, ist das so wie Showbarkeeping, wenn du das immer so extra geil anrichtest oder zählen für dich eher nur die Sachen, die drin sind?
Für mich ist immer so Flavor first auf jeden Fall. Also es muss erstmal geil schmecken, weil wenn es nur geil aussieht, dann ist trotzdem scheiße.
Ja.
So, es gibt auch so Bars, ich nenne jetzt keinen Namen, aber es gibt so bekannterweise in der Barwelt so Bars, wo du so bei Instagram denkst, so boah, krass, und dann gehst du hin und es schmeckt halt richtig scheiße.
Ich finde auf Instagram diesen einen Barkeeper aus Japan so beschissen, der immer so sich ganz komisch bewegt, wie so ein Zeichentrickfigürchen. Kennst du den?
Weiß ich nicht. Ich muss mir nachher mal zeigen. Kenne ich bestimmt, passt, aber komme ich gar nicht drauf.
Müssen wir denn? Ja, so ganz, ganz eigenartig. Und der macht immer so wahnsinnig viel Show und Bramborium drumherum und du weißt eigentlich nicht, ob die Drinks schmecken am Ende des Tages. Ich bin da ja eher so der ja, kein Gemüse in meinem Drink Typ. Ich habe da überhaupt keinen Bock drauf, das irgendwie so schön verziert zu haben. Man muss der Drink gut schmecken. Fertig aus.
Ich finde auch, ich bin auch eher minimalistisch so, weil es darf nicht so sein wie bei Oma, weißt du, so ein Drink, der so ist, so drei Häkeldeckchen übereinander und eine Porzellanfigur, die noch ein Häkeldeckchen hält oder sowas. So, it's too much. Also ich bin jetzt nicht so ein krasser, ich finde, es muss so die Idee vom Drink in dem Fall unterstützen, weil bei diesem Star Wars Drink, es geht ja halt wirklich um so einen Star Wars Drink. Und da haben wir einfach so ein Glas, das aussieht wie so ein Boden von einem Raumschiff. Ja. Und deswegen haben wir einfach wirklich so, unser Kollege Tobi hat echt einfach so ein Raumschiff 3D gedruckt. Und das mit, das ist wirklich so. Also das haben wir selber tatsächlich gemacht. Und wir nutzen das Ding aber einfach nur, um den zu räuchern. Das heißt, es ist einfach nur kurz drauf, um so ein bisschen Rauch ins Glas zu bekommen. Und es kommt sofort runter und dann hast du wirklich so ein super plain Glas. Das
bestätigt Shelly und mich wieder, dass wir in der Bar unbedingt einen 3D-Drucker brauchen. Ja.
Das ist so geil. Ich will aber nicht wissen, was ihr 3D-druckt. Vor allem nicht, was Shelly 3D-druckt. Safe.
Okay, ich würde es lieben. Wir haben den nächsten Madeira im Glas. Madeira. Ganz was Neues. Sercial Collator 2015. Curtimenta.
Genau, weil es da nämlich so special ist. Ich finde, das riecht man auch sofort. Ist jetzt nicht nur auf der Maische vergoren, sondern auch sind ein paar Trauben einfach auch mit ins Fass gewandert und sind da mitgeaged sozusagen.
Ja, genau.
Und das riechst du auch safe, finde ich, sofort. Oder? Ja, ich du hast auch sofort diese so Sultanine-Vibes irgendwie, aber wieder trotzdem auch eine geile Frische im Glas.
Also in dem Fall jetzt Orange Madeira. Madeira Orange für die Orange-Wein-Fraktion. Ja, ist es. Also die haben da drei Lagarisch gemacht und eins davon war wirklich länger auf der Maische. Und dann haben die das wieder zusammengefasst in die Fässer. Wurde dann seit 2015, also jetzt 8 Jahre gereift. Und so stellen sich die Weine vor. Die machen ja im Moment noch 3-Jährige und 5-Jährige. Und aus neuesten Informationen wollen sie davon wegkommen. Deshalb machen die jetzt mehr trockenen Wein in hoher Qualität, weil die 3- bis 5-Jährigen Madeiras eben nicht deren Qualitätsansprüchen reicht und wollen dann eher so Spielereien machen. Bei denen ist ja auch so, dass die Trauben alle eher höher gelegen sind, weil die halt eher einen frischen Madeira-Stil produzieren wollen. Ich bin ja ganz großer Sercial-Fan, weil ich am liebsten die Weine trocken trinke. Aber ich finde das echt phänomenal.
Es macht richtig Bock, finde ich einfach.
Das war das Beste, was ich dort probiert habe. Und die haben im letzten Jahr, weil ich gefragt habe, wie viel Weine macht ihr, sagte er, weiß es nicht genau, weil es waren im letzten Jahr mindestens 93 verschiedene Batches, die rausbringen.
Ja. Wahnsinn.
Aber wie groß ist das, wie Hektar haben die?
Naja, ich habe ja vorher gesagt, ganz Madeira hat, also die haben selber gar keine Hektar. Also jetzt für die Trockenen versuchen sie Flächen zu kaufen, weil da ist natürlich mehr Augenmerk im Weinbaumanagement, also im Weingartenmanagement. Aber für den anderen noch gar nicht. Ist auch die jüngste Familie, gibt es erst seit circa 50 Jahren. Und deshalb ist es auch eher schwierig, dort Altwein zu finden, obwohl die einige Reserven damals zugekauft haben, die schon älter sind, die dann so in die 50-Jährigen und so reinkommen.
Ich finde, das ist auch das Krasse bei Madeira, weil es gab ja früher viel mehr Madeira-Häuser und viele, die pleite gegangen sind, weil es so ein Wein, der so ein bisschen aus der Mode gekommen ist und dadurch hast du halt ganz viele alte Fässer auf der Insel, die dann zum Teil einfach von anderen Häusern zugekauft werden und du hast halt super viel Zeug, das lagert und dadurch auch eigentlich so alles so ein bisschen zu günstig ist dafür, was es ist, muss man sagen. Also ich finde, wenn man so geilen alten Wein trinken will und offen ist für so diesen Stil, du kriegst so geile Qualität für wenig Geld am Ende im Verhältnis zu anderen Weinstilen, finde ich persönlich.
Ja, finde ich auch. Und vor allem das Geile ist für alle Gastronomen, weil das halt der Graf Dracula ist quasi, du kannst sie halt jetzt hier 3 Monate hinstellen und die wird sich nicht verändern.
Das ist krass.
Es ist fertig, du brauchst auch keinen Stoppel. Du kannst ihn in Wirklichkeit in eine Schüssel reinschütten, wenn es nicht reinregnet oder keine Fliegen da rein. Ja, das kannst du. Das wird nicht hin. Das kannst jahrelang so rumstehen lassen und es passiert nichts damit.
Also eigentlich auch der perfekte so WG-Wein, der gerne im Kühlschrank vergessen werden kann oder auch wirklich Barwein. Wir mixen wirklich viel mit Madeira. Weil es einfach auch wirklich geil schmeckt. Es ist günstig dafür, was es ist. Es hält sich mega geil. Du kannst es wirklich irgendwie ein Jahr im Kühlschrank stehen lassen und danach ist es immer noch geil. Also mega entspannter Wein. Gibt es eigentlich nur Pluspunkte.
Und der Wein passt natürlich auch gut zu deinem Geschmack, weil du vorher gesagt hast, du hast gern Struktur. Ne? Aufgrund der ein Drittel Maischegärung hat der mehr Struktur als andere.
Voll.
Und es ist lang. Das hat so kantierte Orangen. Es hat ein bisschen Trüffel. Es hat wieder diese Säurekomponente, zitronig ist es, aber eher so die Schalen. Und dann, der Abgang ist unendlich einfach. Und das Krasseste ist, wie die alle sagen, Salinity. Ja? Das hat diese unglaubliche Salzigkeit.
Ja, genau. Ich liebe das, weil für mich, das schmeckt halt wie ein Cocktail. Weißt du? So, ich bin ja zu Hause immer zu faul zum Mixen, weil das mein Job ist. Ja, hat sich mein Freund auch anders vorgestellt, als er mit mir zusammengekommen ist. Und der kriegt fast nie Cocktails, leider. Aber da mache ich lieber halt so eine Flasche auf, weil es ist halt wirklich die Komplexität von einem guten Drink. Also, ne, man hat wirklich das Gefühl, man trinkt was, es ist dicht, es ist komplex, ne. Deswegen auch macht es das Leben für Bartender natürlich super einfach, weil schütt da irgendwie ein bisschen Scotch dazu und ein bisschen irgendwie, ne, so und so und fertig. Also, ich finde, das ist als Grundlage für Drinks einfach schon so geil, da musst du nicht mehr viel machen. Bisschen Armagnac, ein bisschen Haselnussdestillat, ein bisschen Steinpilzdestillat machen wir super gern für Drinks dafür rein. Das ist halt richtig geil.
Was ich gerade noch fragen wollte, weil du vorhin meintest, ihr habt dieses Raumschiff-Ding gedruckt, auch um das zu räuchern. Wie viel ist denn davon wirklich dann so Geschmack und wie viel so ein bisschen Show, wenn man so räuchert? Weil ich habe das schon ein paar Mal gesehen, das machen ja auch Restaurants und so. Und ich frage mich dann immer so, ist es wirklich spürbar mäßig oder ist es mehr fürs Auge?
Es ist auf jeden Fall spürbar. Bei dem Drink räuchern wir mit Palo Santo und das hat halt so diese ätherische, holzige, pudrige Note, die halt super geil zum Drink passt. Der Drink schmeckt ja auch schon so ein bisschen außerirdisch, ne? Ja. Weil die Hauptnoten von dem Drink sind halt Tequila, verschiedene Pfeffersorten. Und Pu'er-Tee. Also ich arbeite halt super gerne mit Tees und sind schon sehr komplexe Aromen sozusagen, die auch nicht so auf der Hand liegen, wo man nicht so viele Drinks mitzieht. Und da hat eben genau das gepasst, diese Rauchkomponente, fanden wir, hat dem Drink richtig gut getan. Deswegen, also ich würde es nicht machen, wenn es nur Show ist. Ist ganz häufig so, dass Sachen nur Show sind. Ich hatte zum Beispiel mal in Korea einen Drink, der hat so geraucht und dann dachte ich so, oh geil, der ist irgendwie geräuchert. Und dann habe ich gemerkt, dass die einfach was Rauchendes neben das Getränk gelegt hatten. Ah, ja. Und es war überhaupt nicht, also es hat für das Aroma nichts getan oder so. Es war jetzt einfach nur so visuell. Und da bin ich irgendwie, ist nicht so meins. Also ist cool, wenn man es cool findet. Ist, also ist nicht mein persönlicher Stil. Weil, ja,
das war witzig, wir kamen in die Bahn und meine Freundin gesagt, boah, ich riech nach Palo Santo. Und ich so, oh, nice. Ist nicht mein Parfüm. Und bevor du den nächsten Wein anschenkst, kommen wir kurz zur ersten Lieblingskategorie.
Lieblingskategorie.
Und zwar haben wir eine Kategorie, wo ich immer eine Lieblingssache von euch wissen möchte. Und zwar euer Lieblingsbarsnack.
Boah, Lieblingsbarsnack, was ich richtig geil finde, ist eine Gilda. In Spanien serviert man das häufig. Das sind so kleine Spieße mit so Oliven und Sardellen. Geil. Oder also Anchovies, weißt du, so richtig. Ja, und das finde ich so geil. Da hast du so Bock drauf mit so einem kalten Glas Sherry. Einfach nur das feiere ich mega.
Liebe ich. Ich liebe auch Sherry. Richtig gut, was da heute passiert.
Was findet der Willi gut als Barsnack?
Ich finde, als Barsnack esse ich am liebsten tatsächlich Sole-Eier.
Geil.
Ist aber was ich erst in Deutschland kennengelernt habe. So. Wenn so Eier irgendwo in so einer Salzlake eingelegt sind, weißt du, und das wird dann innen so wachsig, etwas so widerstandsfähiger.
Geil.
Und die so dazu naschen mit ein bisschen Salz, das mag ich gern.
Hast du es in der Freundschaft? Also Sole-Eier?
Leider nicht, nein. Wir werden es bald probieren.
Geil.
Aber mag ich gern.
Ich finde so Pan con Tomato ganz geil. Oder wie heißt das?
Auch
Pan
geil.
Tomato? Ich verwechsel es immer. Spanische Bruschetta, sage ich immer.
Wir sind so bei Tapas, ne?
Ja, genau. Ja,
das ist aber geil. Find ich mega.
So ein bisschen was Salziges am Start.
Voll. Die können halt Barfood, die Spanier, ne?
Ich wollte gerade das Gleiche sagen. Das sind die Könige der Barfood.
Wirklich. Ist so.
Wenn du dich da irgendwo reinsetzt, haust du da gleich eine Schere rein, dazu ein bisschen Speck, ein bisschen Oliven, alles Mögliche. Die sind da echt die Helden.
Ey, ich war in Bangkok in einer Bar, die ein ziemlich geiles Konzept hatte. Da gab es zu jedem Drink eine Snackbegleitung sozusagen. Also du hast einen Drink bestellt und dann gab es dazu einen Toast mit Serrano-Schinken und keine Ahnung, Frischkäse oder diese Seeigel, wie heißt das nochmal, das Innere vom Seeigel, du weißt schon, was ich meine.
Weiß ich nicht.
Ich hab's vergessen. Aber das Orange, was alle Feinschmecker in den Sterne-Restaurants immer essen, aus dem Meer zum Beispiel, oder einfach nur Serrano-Schinken, aber zu jedem Cocktail wirklich so abgestimmt und dann immer so, ja, sippen Cocktail, isst, dann sipp wieder. Und das war echt krass. Also ich dachte am Anfang so, ja, Das ist irgendwie so ein bisschen weirdes Konzept, aber wir haben dann tatsächlich 5 Cocktails getrunken, weil jeder Snack irgendwie so richtig gut dazu gepasst hat. Das war irgendwie voll nice, weil normalerweise ist ja immer eine Getränkebegleitung und dort war es sozusagen eine Snackbegleitung. Das war irgendwie ganz funny.
Mega geil. Ich finde auch so das Thema Essen in Bars gibt es leider viel zu wenig.
Gibt es bei euch Essen?
In Deutschland. Wir haben auch nur so Snacks, weil wir haben halt keine Küche und wir kriegen halt keine Küche reingezimmert und ich fände es halt so, also ich freue mich, wenn es so viel mehr Barkonzepte gibt, die auch Küchen haben. Weil in Deutschland sind die ja auch ganz streng, weißt du, so in Italien, Spanien, die machen das auf dem Tresen, schneiden die dir schnell irgendwie so ein bisschen was auf und toasten dir das und hauen das raus und hier kommt sofort so die Aufsicht und macht dir einen Laden zu, deswegen
ja.
Man kann das gar nicht so betreiben in der Form, so entspannt, wie es woanders so ist, weißt du.
Bürokratie ist ein eigenes Thema, ne?
Das war auf jeden Fall nur für alle, die sich mal dahin verirren wollen, es war in Bangkok in Chinatown und die Bar hieß G.O.D., Genius on Drugs. Also kann ich nur empfehlen. Und das ist geil, das sind nämlich so 5 Bars wie in so einem magischen Fünfeck sozusagen. Da gibt's die nächste Bar war dann spezialisiert drauf, alle Cocktails mit auf Honigbasis mäßig. Und das ist irgendwie, die andere Bar war, da konntest du dann frittierte Insekten noch essen dazu und da gab es dann Insekten-infused Cocktails. Also ich fand das irgendwie geil, weil die alle so ein ganz starkes Bild hatten, wir machen das und das ziehen wir durch. Das fand ich irgendwie ganz nice. Oder das sieht man jetzt hier in Berlin nicht so oft, dass jemand sagt, okay, wir machen jetzt nur das mäßig so.
Ja, voll. So Berliner Bars sind immer so ein bisschen understated und machen ganz viel so ihr Ding. Ich glaube aber auch häufig, habe ich so das Gefühl, wenn du so krasse Bars siehst in New York oder London, die so mega thematisch crazy sind, dass so das deutsche Publikum das auch nicht so versteht. So. Also ich finde so, Deutsche sind immer so ein Ticken konservativer bei Gastronomie und die checken so Konzepte nicht. Also es gab zum Beispiel mal so einen Laden von den Leuten, die das Beckett's Kopf machen, das hieß Lost in Grub Street und die haben Ebert. Das in Mitte, ja genau.
Der für mich beste Barkeeper.
Ja, das ist so ein geiler Typ und die machen so krasse Drinks, also ich liebe die Bar, es ist auch für mich so, machen die auch die geilsten Drinks in Berlin. Und das hat dann niemand verstanden, weil die haben dann so Punches gemacht und auch geiles Barfood und ganz viel mit Bränden und so. Und ich fand das so geil und auch der Laden war so krass. Aber so Deutsche kommen dann rein und fragen so, ja, gibt's hier Aperol Spritz? Nee, dann laufen sie halt wieder raus. Weißt du, also es ist halt so ein bisschen schade, weil ich glaube, dem ist so ein bisschen geschuldet, dass es auch nicht so viele so crazy Konzepte gibt, weil das wird halt hier nicht angenommen.
Das war ja auch bei uns so in der Freundschaft, als wir eröffnet haben. Wir dachten ja, wir sperren auf und der Laden läuft so. Und er lief halt so gar nicht am Anfang. Und wir haben uns vehement davon gescheut, Negronis oder Gin Tonics und so zu machen.
Aber
weil wir wussten, es gibt Bars, die machen das besser. Und wenn wir was machen, unser Anspruch war immer Premium, dann muss das halt pfeifen. Und dann kamen so Leute rein, 22 Uhr freitags in eine leere Bar und dann so, ja, wir hätten gern 2 Old Fashion und 3 Negronis. Und wir machen keine Drinks. Und die, ah, deshalb ist hier so leer bei euch.
Das war immer
so
total.
Richtig so ein Magenstamperl rein.
Oh, fuck.
So. Richtig schräg. Und jetzt, weil wir aber gerne Negroni trinken, Shelly und ich, und die Bar eh läuft, haben wir uns entschieden, jetzt endlich einen Premix-Negroni auf die Karte zu nehmen.
Kann man wunderbar prebatchen.
Super ist das.
Der Drink schmeckt auch besser geprebatcht als sonst. Es ist so, meiner Meinung nach.
Ja, finde ich auch. Gezogen.
100%, ja wirklich. Die harmonieren dann besser so die Zutaten. Also
wenn
es wird so eins, ne?
Ja, ein bisschen Wasser kannst du auch dazu dann zum Strecken. Ha, machen wir nicht. Ist aber das Thema zum nächsten Wein, den wir gerade eingeschenkt haben. Der heißt nämlich Rainwater Verdelio. Wieder von Barbeto. Und das ist jetzt der klassisch 5-jährige Verdelio, also jetzt in dem Fall halb trocken nur noch, also ist ein bisschen süßer als das Sessial davor.
Genau, ich glaube, hier sind noch 15% Sessial dabei, wenn ich mich richtig entsinne. Das ist auch so ein bisschen so oldschool, wie man Rainwater früher gemacht hat, weil heute wird auch häufig aus Tinta Negra, glaube ich, gemacht.
Ja.
Und das ist halt noch so ein bisschen so oldschool aus diesen edleren Trauben sozusagen, könnte man meinen. Und Rainwater ist so ein Stil, der für den Export auch vor allem, glaube ich, viel gemacht wurde. Ne?
Genau.
Also wirklich so stark oxidativ, ein bisschen schneller auch oxidiert als sonst. Ne? Da ist die Herstellung auch ein bisschen anders, oder?
Ja, also meistens sind das, also bei Barbados sind da die 5-Jährigen drin meistens. Und heißt auch Rainwater, die lustige Geschichte. Also es gibt da 2 Versionen, ich erzähle die lustige. Beim Verschiffen früher waren die Leute halt durstig. Und die haben dann halt mal probiert, was sie so am Schiff mit haben und haben dann den Rest aufgefüllt mit Wasser. dass was verloren ging oder was gesoffen wurde. Und es war dann ein leichterer, bekömmlicher Madeira quasi und der kam aber saugut an beim Volk. Und dann war das der Rainwater Madeira.
Das ist eigentlich eine...
So schaut es nämlich aus.
Schmeckt auch fast, als wäre ein bisschen Salzwasser drin. Ne? Also ja. Wieder halt super viel Salinität, finde ich.
Und ist voll die Einstiegsdroge, finde ich. Ne?
Mit ja, dem voll. Anfang perfekt. Auch vom Price Point Rainwater sind immer sehr günstig normalerweise. Ja. Ne? Also es sind wirklich so Einsteiger-Madeiras, kann man super gut in Drinks abbilden oder zu Hause bei der WG-Party, geht alles.
Hast du so special, wohnst du in einer WG, wenn du immer von WG redest?
Nee, aber ich habe ganz vielen WGs gewohnt, jetzt wohne ich mit meinem Freund zusammen.
Ah, geil. Kann man auch bei uns mal reinhören in die Wein-WG, die neue Familie, gell? Ist immer ganz nice, gerade die neue Folge raus, kann man mal machen. Was wollte ich wissen? Machst du auch Signature-Cocktails mit Madeira? Und wenn ganz nicht viel. Mit Madeira, was ist dein Signature-Cocktail?
Mit Madeira mixe ich am liebsten mit einem 10-jährigen Boal. Das ist mein Go-To, Madeira zu mixen. Und das pair ich super gern so mit dunklen Aromen, also sowas wie Scotch oder mit Armagnac, mit Cognac. Finde ich super, super geil. Ja, und mit nussigen Aromen. Wie gesagt, mit Steinpilzen zum Beispiel.
Was ist das schon so
ganz
für,
häufig.
Für Umami-Steinpilz oder für Würzigkeit?
Genau,
oder?
Also wir destillieren die Steinpilze und dann hast du wirklich so viel Umami. Die, wenn du frische Steinpilze destillierst, dann schmecken die auch so karamellartig beinahe. Oh, das ist ziemlich, ziemlich geil. Super viel Umami, mit ein bisschen Nussnoten. Oder mit toten Trompeten habe ich im Herbst auch einen Drink gemacht mit Madeira. Das war richtig geil.
Das sind Pilze.
Ja, genau. Es sind auch Pilze.
Ich habe gerade deinen Gesichtsausdruck gesehen, und ich dachte, ich muss es erklären.
Genau. Aber so Noten, weil wir haben auch schon einen Fokus eher auf europäische Aromen, außer jetzt gerade bei sowas wie dieser Filmkarte, ne? Da machen wir halt alles, weil das muss auch zum Film passen. Ne? Aber sonst ist unser Fokus schon auch auf ein bisschen nischigeren Produkten, deswegen auch sowas wie viel Madeira, Sherry, Portwein, Armagnac, irgendwie Irish Whiskey, also alles, was aus Europa kommt und Sachen, die wir einfach geil finden.
Ich wollte mal fragen, was würdest du sagen, ist so ein Drink, der easy zu mixen ist für jetzt Leute zu Hause und was ist sowas, wo man richtig Plan und Erfahrung braucht, wo man so krass failen kann?
Ich finde so super easy, wirklich Negroni, finde ich, bester Drink für zu Hause, weil du kaufst dir eine Flasche roten Wermut, gut, da passt auch nicht jeder, kann man jetzt auch abnörden, aber eigentlich ist erstmal, du kaufst dir einen guten roten Wermut, kaufst dir eine Flasche Campari und irgendwie einen anständigen Long Dry Gin und kippst es in selben Teilen zusammen, also drei Flaschen zusammenkippen, in den Kühlschrank stellen und fertig und dann holst du es raus, kippst es auf Eis, rührst um, Orangenzeste drauf, Abfahrt. Ne? Das ist der perfekte Drink, um den zu Hause zu machen.
Machst du ohne Angostura?
Hm?
Machst du ohne Angostura?
Ich mache ohne Angostura. Aber du machst mit?
Ein bisschen,
ne? Why not? Why not? You do you. Ich will es ohne machen.
Ja, okay.
Und ein Drink, der richtig scheiße ist, wenn man den versucht selber zu machen, ist ein Dry Martini auf jeden Fall.
Ja, echt?
Weil der lebt davon, du musst halt so der hat einen Garpunkt. Also ich mache das immer so auch aus Schulung tatsächlich für Leute. Du machst es ins Rührglas und dann fängst du an zu rühren und wenn du so alle 10 Sekunden ein bisschen abseist, dann hast du so die komplette Entwicklung vom Drink und dann merkst du halt, dass er am Anfang richtig scheiße schmeckt. Wenn du zu lang rührst, schmeckt er auch richtig scheiße und in der Mitte gibt es so einen Garpunkt. Das ist wirklich wie beim Steak. Ja? Also du haust es in die Pfanne. Genau, und es ist wirklich so, der ist halt entweder drüber oder zu kurz, ne? Und du musst halt diesen Punkt treffen und das können Bartender besser. Und auch nur gute Bartender, weil ich bestell persönlich, mache ich mir meine Dry Martinis nur selbst, größtenteils. Oder in der Green Door auch die Natalie macht fantastische Dry Martinis, aber das ist ein Drink, der ganz häufig richtig scheiße schmeckt in Bars, finde ich. Leider Gottes.
Ich hätte nie gedacht, dass das so krass ist.
Ja, es ist, also so ein guter Dry Martini ist schwer zu machen. Ein mediocre Dry Martini kann man auch, aber schmeckt halt nicht so geil, finde ich. Und auch ein Whisky Sour. Also ich finde, Sours sind auch schwierig, weil für mich persönlich, wenn du so ein Milliliter zu viel Zuckersirup reinmachst oder zu wenig, dann fehlt der Körper oder der ist zu süß. Also ich finde, da ist auch so der Punkt, wo die Balance genau richtig ist von süße Säure, ist auch super schwer zu treffen, meiner Meinung nach.
Du meinst so, also den Sirup und den
Zitronensaft genau, so. Genau.
Ja, Singapur Sling würde ich dir jetzt auch nicht raten, zu Hause zu machen.
Was?
Ein Singapur Sling.
Was ist das denn?
Was kompliziert? Das kann doch sicher die Chefin erklären.
Das klingt auf jeden Fall kompliziert.
Ja, es gibt so verschiedene. Also es gibt so einen Classic Sling, der ist dann wirklich so Gin, Cherry Hearing, bisschen Angostura, Zitrone, Soda. Das ist so irgendwie so ein frischerer Highball. Und der Raffles Hotel Singapore Sling, den die meisten da meinen, der ist so mit Ananassaft. Das ist dann so eine fruchtige, lustige Geschichte. Genau, also es gibt so viele, unfassbar viele Drinks. Mir macht es auch immer so viel Spaß, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen davon. Aber es gibt auch ganz viele furchtbare Drink-Epochen, wo es einfach so richtig schlechte Drinks gab. Also 80er Jahre bekannterweise war so keine gute Zeit für Bartending, dass man so Sweet and Sour Mixes aus der Flasche für sich entdeckt hat an Bars. Und irgendwie alles war so Zitronensäure aufgelöst mit Zucker. Und dann hast du einen Whisky Sour so vom Zapfhahn bekommen, wo nicht mal irgendwie, der noch nie eine Zitrone in seinem Leben gesehen hat. Ja, und da waren halt so ein bisschen andere Drinks. Es ist halt auch so Drink-Geschichte. Man sagt immer so, es gab die goldene Zeit der Cocktails von Jerry Thomas. Das war so Ende des 19. Jahrhunderts und dann so bis zur...
Ende des 19. Jahrhunderts?
Ja, ja, und dann so bis zur Prohibition, als dann Alkohol verboten wurde in den USA. Das war so, gilt das goldene Zeitalter, wo ganz viele so Drinks, die wir heute kennen, Manhattan, Dry Martini, so bla bla bla. So
Twenties-mäßig von die...
Es wurde alles da so in so 50 Jahren entwickelt, so ab 1867 oder so kam das erste Buch von Jerry Thomas raus, genau. Und da waren wirklich ganz viele der klassischen Drinks, das ging so da los, bis zur Prohibition. Und danach kamen halt die Weltkriege, Prohibition, bla bla bla. Und dann hat es wirklich so gedauert, lustigerweise bis in die 90er Jahre, dass Leute wieder überhaupt angefangen haben, so richtig Drinks zu machen, wie man das, was man heute darüber versteht, mit hausgemachten Zutaten, mit irgendwie geilen Sachen, ne? Okay, es gab dazwischen noch so Tiki-Drinks, waren auch früher Craft-Cocktails in so 30er Jahren und so. Aber es gab so viele Epochen und in vielen Jahrzehnten wurde halt nicht so geil getrunken. Da war halt alles so Industriesirup geflavored und alles so mit so schlechtem Alkohol und bla bla bla. Und je nachdem, wo man sozialisiert wurde, versteht man auch vielleicht was anderes unter guten Drinks.
Ja, aber das war auch so Part der Industrialisierung, oder? So wie
100, ja, ja, voll. Bei den
Winzern dann auch die ganzen Maschinen und Erleichterungen, ja, und so weiter, war das wahrscheinlich im Barhandling auch so, ne?
Es war genau
alles
so.
Alles ist fertig, ja, ist es geil, das ist easy, schmeckt super, man muss nicht mehr dafür arbeiten. Jetzt ist ja, ja, wieder extrem so Handwerk und Authentizität im Mittelpunkt.
Ey, voll. Also die Leute wundern sich auch immer, wie viel Handarbeit da reingeht, wenn sie merken, wenn es bei uns irgendwie ein Gimlet auf der Karte gibt, dann haben wir selber das Zitrus verarbeitet, haben Oleosaccharum angesetzt, haben das klarifiziert, nehmen wirklich von einem ganz bestimmten Händler auf dem Winterfeldmarkt, bestellen wir dann Zitrus, der saisonale ist und in bester Qualität, bla bla bla. Also es ist wirklich wie in der Küche, es ist wirklich extrem Prep-aufwendig. Wir stecken da super viel Arbeit in die Drinks und es ist eben dann nicht so der Himbeersirup mit ein bisschen abgefülltem Zitronensaft von vor 5 Tagen und ein bisschen Sprit oder so. Ne? Das ist halt schon eine andere Art, Drinks zu machen. Ja.
Wir haben auch gelesen, dass du dich so beschäftigst mit lokalen Zutaten etc. Wie geht es in Berlin?
Ja, also wir sammeln viel selbst von Zutaten. Wir haben vor allem ich und mein Kollege Tobi, muss mir das Glas mal leer machen.
Ja, das ist schon mal nicht.
Wir sammeln viel selbst. Also bei mir hat es was mit meiner Kindheit zu tun, weil ich mit meiner Oma wirklich immer so in die Wildnis Pilze gesammelt habe oder irgendwelche wilden Bären und so. Und wir machen das auch in Berlin, sammeln wir zum Beispiel Pflaumenblüten oder Kirschblüten, verarbeiten die für Drinks oder sammeln wilde Früchte oder irgendwelche wilden Quitten. Alles Mögliche, was einfach so wächst um Berlin rum und fahren raus und verarbeiten das einfach für die Drinks dann. Nicht jeder Drink ist so gemacht, aber wann immer es eine geile Saison gibt, es kommt ja aus im Frühjahr, wo plötzlich so alles explodiert, die, ja, Natur und so alles wächst und da verarbeiten wir wirklich viel, auch sowas wie frische Veilchen, habe ich so einen Spot, Waldmeister, irgendwie alles Mögliche, was dann
also
so da ist.
Also so, dass man auch den Drinks von den Zutaten inspirieren lässt sozusagen.
Ja, genau, guckt, genau.
Okay, was habe ich jetzt gerade Frisches am Start?
Genau, genau. Also die Velvet Bar, wer es kennt in Berlin, die macht das noch viel radikaler, die machen das noch viel mehr. Ne? Aber für uns war das immer auch selbstverständlich, dass man halt immer schaut, was ist das Geilste in der Saison, was ist das Geilste, was gerade auf dem Markt gibt, ob das jetzt frische Bergamotten sind irgendwie oder sonst irgendwas, oder was ist das Geilste, was wächst. Und das verarbeiten wir halt immer.
Geil. Und ist es dann immer frisch oder wird das dann eingelegt und fermentiert oder irgendwie
anders? Ja, genau, also wir machen alles. Also wir machen Fermentation, zum Teil auch frisch. Tobi hat mal so letztes Jahr so einen Wettbewerbsdrink gemacht für einen Cocktailwettbewerb, da hat der Kirschblüten irgendwie über 8 Monate oder so mit Zucker ausgezogen. Danach hast du einen Drink gemacht. Oder hier schwarze Walnüsse haben wir jetzt gerade auf der Karte gehabt. Die sind natürlich auch im frühen Sommer irgendwie eingelegt worden. Genau, und da machen wir dann auch einen Drink mit. Ich glaube, der Drink war auch mit Rainwater Madeira. Schwarze Walnuss, Rainwater Madeira und Cognac und Armagnac. Ja.
Boah, stelle ich mir jetzt geil vor.
Geiles Brett einfach. Also ja. Das ist schon Fokus so auf europäischer Rum und solche Produkte halt eben wie Madeira, aber auch auf lokaler Rum. Die irgendwie, weil ich finde es immer geil, wenn du in eine Gastronomie gehst und du kannst es irgendwie so placen. Das ist irgendwie so, okay, das ist jetzt nicht, weil irgendwann ist es so, jetzt ein bisschen Blödes zu sagen, aber es ist irgendwann so ein 0815 Natural Wine Bar Konzept entstanden, dass ich persönlich geil finde, wo ich auch der Kunde für bin, aber du bist in Kopenhagen oder in Amsterdam oder in Berlin und die haben alle dasselbe Interieur, alle dieselben Weine und dieselben Bar-Snacks. Wisst ihr, was ich meine? So, und das ist so ein bisschen wie McDonald's, nur als Weinbar. Und ich bin der Kunde dafür und find's auch geil, aber es ist irgendwie nicht so, ich find's immer noch ein Ticken geiler, wenn du in der Stadt bist und du hast das Gefühl, zum Beispiel in Barcelona und du gehst in so eine Sherry-Bar. Und das kann wirklich nur in Barcelona funktionieren, das Konzept. Wisst ihr, was ich meine? Dass man halt genau da ist, so am Ort. Und das finde ich auch geil, das in einer Bar ausdrücken zu können, dass du es so ein bisschen placen kannst. Und Berlin ist halt auch so ein bisschen das Herz von Europa. Deswegen arbeiten wir mit europäischen Zutaten, aber auch ganz viel mit Sachen, die eben aus Berlin kommen oder um Berlin sind.
Wenn wir gerade beim Berlin sind und bei unseren ganzen Weintrinker-Zuhörerinnen vielleicht die sich mit Bars gar nicht so gut auskennen, droppe ich jetzt mal Curlys Lieblingskategorie. Was sind denn eure 3 Lieblingsbars in Berlin?
Oha.
Außer deiner jetzt. Außer die Green Door. Das ist sowieso schon die Nummer 1 jetzt bei uns.
Also mein Lieblingsbars, also Beckett's Kopf liebe ich total. Ja. Gehe ich richtig gerne hin. Ich gehe selten in Bars, weil ich betreibe eine Bar und deswegen bin ich halt eh jeden Tag in einer Bar und habe immer keinen Bock, danach noch in eine Bar zu gehen. Aber wenn ich ausgehe, ich mag Beckett's Kopf super gern, ich mag das Velvet super gern, weil die eben diesen Produktfokus haben für so Zutaten, das ich total geil finde und die haben jede Woche ein neues Menü, das macht mega viel Bock. Und für die Vibes liebe ich die Victoria Bar. Finde ich auch super geil, wenn man da sitzt und Beate ist da und macht dir irgendwie Service, macht einfach so Bock. Das holt einfach jeden ab. Ich war da irgendwie vor ein paar Monaten, als meine Cousine aus Russland zu Besuch war und die nie in Bars geht und irgendwie 4 Kinder hat. Und die hat es so gefeiert. Die hatte den besten Abend da. Ne? Also es ist halt so ein Ort, da kannst du mit jedem hingehen.
Curly?
Boah, ich bin ehrlich gesagt auch nicht so der krasse, super viel Bargänger. Ich muss sagen, ich fand das Buck and Breakfast voll interessant, geil. Jetzt nicht so als irgendwie, weil es ein bisschen schon so sophisticated-mäßig, ich gehe da hin für die Drinks-mäßig, ist nicht so zum crazy Abhängen-mäßig, weißt du, was ich meine?
Aber es ist auch voll der geile Laden, ich liebe den.
Voll, voll.
So cool, auch wenn Gonzalo liebe ich ja, den Besitzer, ich finde den so witzig. Wenn er da ist, habe ich immer so eine gute Zeit
ich
da.
Ich finde, die Location gibt dir schon so ein. So
außer er sagt dir, es ist jetzt Zeit zu gehen und leck dir die Rechnung hin.
Echt, ich kriege immer das Infinity Champagnerglas.
Wenn man einen schlechten Tag hat, dann.
Der ist so ganz sneaky. Der ist auch so, ich immer, also häufig, wenn ich da bin, stellt er einfach so ein Champagnerglas hin und immer, wenn du nicht hinschaust, schenkt er so nach. Und irgendwann denkst du so, warum bin ich so dicht? Weißt du so, das ist echt irgendwie, ich schaff's da ganz schlecht raus. Aber sorry, ich habe dich unterbrochen.
Nee, alles gut, ich finde, der Raum gibt dir schon so ein geiles. Sophisticated Cocktailgefühl.
Ja, super geil.
Weißt du, was ich meine? Das finde ich, ja. macht schon vor was aus irgendwie. Die Küche meiner Freundin ist auch eine sehr gute Bar, weil die auch sehr gut viele Drinks mixt und wir da auch uns viel ausprobieren. Die hat ein geiles Cocktail-Mix-Buch, wo wir immer mal wieder eine Seite aufschlagen und sagen, okay, das probieren wir uns heute.
Mega.
Das ist ganz witzig. Und dann, ich glaube, vielleicht müssen wir schneiden, wenn ich den Namen nicht richtig sage, aber Wax On?
Oder? Ja, Wax On ist auch mega geil, ein super gute Bar.
Finde ich, fand ich auch richtig nice, so ein bisschen simpel, wenn du reinkommst, ist alles so ein bisschen geradlinig-mäßig, die Architektur und so. Und das fand ich mega nice, da fand ich den Service auch mega geil, weil ich weiß noch, da habe ich auch einen Martini bestellt und dann so, oh, sollen wir den noch mal kurz kalt stellen, wenn ihr rauchen geht oder so. Das fand ich irgendwie mega, die haben die Drinks mit sehr viel Liebe und Aufmerksamkeit behandelt, das fand ich mega.
Ja, voll, mega die nice. Haben auch ein super gutes Team, auf jeden Fall, das ist auch eine mega geile Bar. Aber also die Longlist, es gibt so viele geile Bars in Berlin klar. Einfach, das ist mega cool. Du musst
echt den Hund unter Kontrolle bringen, Alter. ja, zwei meiner Lieblingsbars wurden genannt, Park and Break und Packets Kopf, aber es gibt ja so viel geile Bars und natürlich ist die Nummer 1 der Rum Trader.
Ja, mega geil. Der Rum Trader. Das ist die älteste, also so mir bekannte älteste Bar in Berlin, sowas so Cocktailbars anbelangt. Kneipen gibt es ja unendlich viele, die älter sind. Aber ich glaube, die haben irgendwie 67 oder so aufgemacht oder irgendwie irgendwann in 60, also ganz crazy alte Bar. Und es ist einfach so ein geiler Laden. Und die Leute, die das betreiben gerade, waren auch früher in der Green Door. Also da hast du wieder, wir sind wieder das Mutterschiff zumindest von den Leuten, die gerade da sind. Das ist noch mega.
Wahnsinnig gern ins Tier.
Ja, auch in super Neukölln. Geil.
Also der einzige Platz in Neukölln, wo ich mich aufhalten möchte. Bin so nicht so der Neukölln-Typ, ehrlich gesagt. Aber das Tier mag ich gern. Und dann kann man noch ein Weinbar droppen, der neue, der kleine August.
Jawohl, Shoutouts.
Grüße. Da waren wir jetzt Geburtstag feiern mit dem South Bay letzte Woche, das war ziemlich wild, ja. Ja, jeder hat gefragt, wo du bist. Gesehen, wo warst du eigentlich?
Ich war im Bett.
Oh je. Ich war leider mit Luigi, deshalb ist er heute so needy.
Ja, der ist immer needy.
Ja, weil irgendwann vorher haben wir geredet über das 19. Jahrhundert. Als du gemeint hast, du bist da bar geprägt worden, da dachte ich, ich nehme einfach mal Madeira aus dem 19. Jahrhundert mit.
Stark.
Weil es ist ja sonst langweilig. Ich hatte da sehr gute Zeit beim neuen Winemaker von Barbato, also so neu ist er nicht. Sergio, herzliche Grüße gehen raus. Der arbeitet dort seit 5 Jahren und hat so einen riesen Demijohn-Keller. Also das ist eigentlich nur so ein Bretterverschlag, wo der die ganze Zeit so rumhängt und Sachen verkostet. Hat ein bisschen ausgeschaut wie bei Friedhof der Kuscheltiere, weil da auch so eine Gürteltierlampe da drin war. Sieht echt krass aus. Und das war so die strenge Kammer. Und dann hat er gesagt, wir probieren jetzt so 10 Madeiras. Es war 10 Vormittag. Und es war eigentlich nicht ein einziger aus dem 20. Jahrhundert. Also es ging los mit dem Sercial hier, das ist von der Familie Cunha, also das waren die, die früher auch mal selber abgefüllt haben. Und das ist ein 1890er Sercial. Und da merkst du halt schon, wie diese Weine reifen können. Ne? Das ist jetzt schon eine andere Nummer. Aufgehört haben wir dann beim 1736er Malvasia.
Boah, heftig.
1736?
Ja. Das ist so das Krasse, diese Weine haben einfach kein Verfallsdatum. Sie werden für mich persönlich immer noch geiler.
Es wird immer besser. Und das Krasse ist auch, wie viele Unterschiede das es gibt, ob die Weine dann ab einem gewissen Zeitpunkt, vor allem bei den Süßen sagt man so, dass die wieder so einen frischen Kick kriegen. Die nimmt man dann aus dem Holz raus und gibt sie dann in Demijohns, das sind diese Glasballons, um die dort weiter zu reifen, weil die dann wieder so einen gewissen Kick kriegen, ne?
Und das finde ich das völlig irre, ne? Dass du würdest dir vorstellen, dass das irgendwann staubig und tot schmeckt. Nee, ganz im Gegenteil. Das wird so richtig zum Leben erweckt, umso länger es reift. Und das begeistert mich auch so für Madeira, weil gerade wenn du diese alten Sachen probierst, ist es einfach unfassbar. Ist auch, kostet ein bisschen was, solche Flaschen bist du schnell bei 1600 Euro dabei oder sowas.
Für die Flasche?
Ja.
Also der kostet jetzt 1700, ne?
Ja. Die Flasche kostet 1700 Euro.
Ja,
was glaubst du, Alter?
Das ist die wascht jetzt heute hier auf.
Ja, deshalb habe ich auch nur so wenig eingeschenkt. Die Flasche habe ich eigentlich meiner Freundin mitgenommen. die sollte noch mindestens die Hälfte haben. Ich musste gestern schon ein bisschen was aufmachen.
Ja,
weil
ich sehe es, ja.
Aber das ist so abgefahren, Monsieur wie Grayon, schmeckt, ne? Monsieur
Marco Nieport da waren, denen musste ich auch einen Schluck geben.
Vielen Dank.
Aber da das ja eh kein Verfallsdatum hat, ist das wurscht. Und das Coole ist, du brauchst ja da nur einen Schluck. Du kannst da 2 Stunden vor einem Schluck sitzen. Du entdeckst immer neue Aromen, neue Geschmäcker. Das ist einfach so geil.
Einfach so unbass, so dicht, ne? Also es ist wirklich wie so eine kleine Geschmacksexplosion, wenn du das auf der Zunge hast, ja. Das ist unfassbar, auch wenn man schon riecht. Du hast halt super viele so Reifennoten, Tabak, Leder, irgendwie Und auf der Zunge plötzlich diese unerwartete Frische, die du bei diesem Aroma überhaupt nicht erwartest. Ne?
Mit
und
dieser das, unglaublichen Säure, was das hat. Gibt es eigentlich einen Madeira-Stand auf der Prowein, Curly?
Ich weiß nicht, aber ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich habe nämlich auch noch mal mit unserem Prowein-Homie Frank geredet.
Ja?
Und er hat mir noch ein paar Insider verraten. Ich habe gehört, selbst wenn du da so ein Einkäufer-Homie bist, wirst du da ganz gut gespoilt und hast da gut Möglichkeiten, dich irgendwie wohlzufühlen. Weil das ist ja bestimmt auch für Leute, die Wein machen, nice, wenn die Einkäufer da auch direkt mit am Start auf der Messe sind, oder? Das stelle ich mir ganz geil vor, für kurze Wege, oder wie
ja, so funktioniert eine Messe, ne? Der Verkäufer kommt und der Käufer kommt.
Ist das so?
Die treffen sich und machen dann ihre Jahresallokationen aus, ja.
Und genau das passiert auf der Probe, oder?
So schaut's aus, mein Freund.
Das ist geil. Ich werde auf jeden Fall am Start sein.
Du bist da, gell, dieses Jahr.
Ich bin da, ja. 15.03. bin ich, was ich da mache, werde ich noch nicht verraten, aber ich werde auf jeden Fall
was machen. Aber du bist am Start und machst ein bisschen Show, finde ich
gut. Wir sind am Start und ich glaube, da wird auf jeden Fall einiges geboten, sei es für die Fair oder für die Einkäufer oder einfach nur für die Konsumenten. Ich glaube, das ist ein guter Place to be im März.
Ich glaube auch.
Deshalb werde ich auch da sein. Da gibt es nämlich, wir waren letztes Jahr auch schon da, da gab es auch eine Spirituosenhalle, glaube ich, sogar auf der Probe, wo richtig Showbarkeeping betrieben wurde und alles. Also da ging es auf jeden Fall rund. Die versuchen da schon einiges abzudecken. Ich habe übrigens hier, apropos Barsnacks, noch aus Thailand ein paar würzige Stangen auf den Tisch gestellt, verbotenerweise.
Ja, danke. Ich faste ja gerade. Ist super, wenn du mir das vor die Nase stellst. Liebe ich.
Mega geil.
Welche Rolle spielen eigentlich Gläser bei euch? Habt ihr da einen großen Aufwand so zum Wechseln und zum Durchratschen der Gläser?
Auf jeden Fall. Im Moment auf dem Menü, das wir jetzt haben, hat tatsächlich jeder Drink ein eigenes Glas.
Oha.
Also wir haben eine ziemlich große Glassammlung und da ich natürlich meine Bachelorarbeit darüber geschrieben habe, ist das auch mein Fokus. Ich liebe halt Gläser. Ich sammle die und finde es halt mega geil. Und ich finde, es macht wirklich so einen Riesenunterschied auch am Gast. Das ist auch ein Feedback, das wir super häufig bekommen, dass sie das extrem geil finden, dass du jedes Mal halt ein anderes Glas bekommst. Ne? Also viele Bars sind ja minimalistischer. Du hast halt irgendwie eine Schale, ein Highball, ein Tumbler. Darin kommt alles. Macht wirtschaftlich natürlich mehr Sinn, auf jeden Fall. aber ich finde es schön, immer diesen kleinen Moment zu haben, dass irgendwas exakt ausgerichtet ist auf die Aromen, die du gerade im Glas hast.
Und habt ihr dafür alle Gläser einen Geschirrspüler oder muss da auch noch handgearbeitet werden?
Nee, das geht alles in den Geschirrspüler. Das geht schon.
Ich hasse das, wenn man in so alte Bars geht und da hat man nur diese beiden Becken.
Horror.
Ja, ich wohne direkt neben dem Kaisersoße. Ich liebe die Kneipe irgendwie, ja. Aber alles dauert unglaublich lang. Also es ist mit Sicherheit das langsamste Service Berlins. Da musst du wirklich Zeit einplanen. Aber trotzdem ist die Kneipe geil. Also ich mag das. Das ist so richtig Berlin. Wenn du da reingehst, weißt du ja nicht, wie ganz Berlin funktioniert. Und die haben immer noch so zwei Becken. Und dann denke ich mir, da haben wir uns das Hirn zerbrochen, was wir alles besser machen können damals zur Pandemie. Und sowas ist immer noch erlaubt und wird immer noch mit sowas gearbeitet. Das ist ja Wahnsinn. Da brauchst du ja einen Mitarbeiter mehr, erstens. B, hast du nie saubere Gläser. C, stecken sich alle an im Winter, wenn einer verschnupft ist oder sonst irgendwas. Das ist ja der ultimative blanke Horror, finde ich.
Auf jeden Fall. Ich bin auch kein Fan. Als ich angefangen habe in der Green Door, war das tatsächlich noch so. Da müssten wir wirklich noch per Hand spülen. Zum Glück kam dann schnell auch die Gastro-Spülmaschine. Aber das ist echt für mich so, Gastro-Horror könnte ich nicht mehr. Gibt so Sachen, könnte ich nicht mehr. Würde ich mich umorientieren beruflich.
Wie sind unsere Stölzergläser?
Mega gut.
Ich finde die auch, die passen perfekt. Also ich habe heute das eine Glas hier für die komplette Kollektion genommen und das hat super passt. Der erste hätte vielleicht den Burgunderkelch vertragen. Also der trockene Barbeto. Aber der Rest ist hier aus dem Rotweinglas eigentlich perfekt. Ne? Das auch hat genug Luft und genug Fokus. Ja.
Mega gut. Und schmeckt mir auch alles vorzüglich daraus, muss ich ganz ehrlich sagen. Sure. Heute macht richtig also Laune.
Und die halten auch viel aus.
Liebe ich.
Ne? Wirken aber leicht, wirken zerbrechlich, halten aber viel.
Born in fire, baby.
Ich war sogar selber vor Ort bei Stölzle. Zu meiner Bachelor-Recherche. Ja, genau, deswegen. Also da habe ich mir das auch selber angeschaut. Es war halt, hat auch mega Bock gemacht und die machen echt gut Gläser.
Ja, ich finde so, Gläser können echt viel ausmachen. So. Auch wenn wir zu Hause Cocktails machen, Und auch so, was ich vorhin meinte, so diese, zum Beispiel machen wir, meine Freundin liebt Mezcal und dann machen wir auch manchmal Mezcalita mit dem Tahin am Rand oben und das macht immer direkt schon irgendwie Next Level, wenn man so einen kleinen Step on top macht, finde ich das immer, macht 100%. Irgendwie direkt was her. So.
Das sind ja auch die kleinen Freuden des Lebens, weißt du, ja, wenn genau. Man so irgendwie was nett anrichtet oder ein schönes Glas hat. Absolut. Oder wenn, weißt du, wenn man irgendwie ein schönes Hemd hat, das man irgendwie morgens aus dem Kleiderschrank nimmt. Sind, ich finde so jede kleine sinnliche Freude sollte Absolut. Man mitnehmen. Deswegen muss bei mir alles zu Hause schön sein. Eine geile Teekanne für meinen Tee morgens, ja. Weißt du, geile Gläser. Es ist halt, selbst wenn man die nur ab und zu rausnimmt, dann ist die Freude halt umso größer irgendwie. Weißt du, wenn du Gäste Absolut. Hast und hast irgendwie geile Gläser da, finde ich, also muss sein. Geh da mal.
Ich habe noch eine Frage, wo du mir vielleicht helfen kannst. Ist natürlich wieder so eine Curly-Frage, aber bei den ganzen Martini-Drinks, ne? Dry Martini. Ich sage, warum heißt es eigentlich Martini? Ist da gar kein Martini drin? Und warum heißt es andere Martini, obwohl es nicht in Martinis drin ist? Und warum ist dann da Wodka drin? Das habe ich bisher irgendwie noch nicht mehr so richtig erschließen
können. Das ist echt auf jeden Fall auch eine Frage, die, glaube ich, sich viele Leute stellen und die in der Bar auch häufig dazu führt, dass Leute Martini bestellen und eigentlich Martini Bianco meinen, aber auch auf die Frage, wo du sagst, okay, Gin oder Wodka, Zitronenzeste oder Olive, immer noch nicht schnallen, dass sie falsch abgebogen sind. Das passiert manchmal. Und ich hatte das auch mal recherchiert und anscheinend ist es sogar wirklich so, dass dieser Martini-Drink mal beworben wurde in den USA, irgendwie um 1900 rum von der Firma Martini Wermut. Ah, okay. Weil es kommt ja auch Wermut in den Martini rein.
Ja.
Und es kann durchaus sein, dass es sich so entwickelt hat, dass man dann wirklich einen Dry Martini bestellt hat als diesen Cocktailnamen, der aber auch so durch Werbung propagiert wurde von dem Wermuthersteller Martini. Also es könnte durchaus zusammenhängen. Also es gibt da irgendwie, dass die Werbung von irgendwas um 1900 rum habe ich schon mal gesehen, sozusagen geprintet. Und es gibt so Blogbeiträge dazu. Genau, deswegen so falsch ist die Verbindung gar nicht, ist nur sehr lange her und meint heute sehr verschiedene Dinge.
Ja, genau, weil ich habe dann irgendwann zum ersten Mal so auf die Karte geguckt, was dann da alles drin ist. Und ich dachte, da ist ja gar kein Martini drin, das ist ja irgendwie weird.
Ja, genau, also der Drink hat sich so ein bisschen verselbstständigt irgendwann, könnte man schon meinen. Ich habe
was gelernt heute, das finde ich gut.
Ich würde sagen, wir trinken jetzt einen Oliveras zum Abschluss, oder?
Genau, ich habe nämlich
oder hast du noch
auch
was
noch
Lustiges?
Was mitgebracht, und zwar mit so einem Mexican Standoff, weil du hast hier den 1890er Cessair gerade rausgeholt. Ich habe nämlich auch einen von 1890 dabei.
Oh,
super weirde, super weirder Zufall einfach. Aber ich habe irgendwie die wundervollen Menschen von der Weingalerie, die ja hier so
Carsten Kubin, der Held der fortifizierten Weine.
Ja, genau. Und das ist so natürlich der Laden für Madeira. Also wenn man Madeira kaufen will in Berlin, dann auf jeden Fall da, würde ich sagen. Also ja. Was mir so bekannt ist. Und die haben uns diesen feinen Tropfen mitgegeben. Ein Tarantez von 1890, bottled 2024 von d'Oliveras.
Ja.
Wird so ausgesprochen? Ja.
Ferreira d'Oliveras, ja. Ist einer der wirklich auch ganz geilen Betriebe. Der hat früher gekauft mal Barros y Sousa. Das war auch ein wahnsinniges Traditionsgut, das pleite gegangen ist. Und wurde dann von Oliveras aufgekauft. Ist ein anderer Stil. Das ist immer ein bisschen mächtiger und üppiger jetzt als Barbeto. Barbeto sucht eher die Finesse, Oliveras eher die Kraft. Und was man bei Oliveras sagen muss, da musst du sehr viel probieren, um dann wirklich das Geile zu finden. Also wenn es geil ist, ist Weltklasse. Aber es gibt auch wahnsinnig viel so Fehlschüsse bei denen. Aber ist auch wahnsinnig cool und kann man auch toll besichtigen, Verkostungen machen. Also wenn man dort Tourist ist, auf jeden Fall bei d'Oliveras reinschauen. Das zahlt sich aus, ja.
Ich finde es gerade so geil, weil wir haben halt wirklich diese beiden Weine aus demselben Jahr auch. Und ich finde, man riecht auch schon so krasse Unterschiede.
Es ist krass, ja. Es ist
aromatisch ganz andere Welt, ne?
Ja.
Also hier bist du viel mehr so bei gerösteten Nüssen oder sowas.
Schwarze Walnüsse.
Ja, genau, voll. Das wäre jetzt was für diesen schwarzen Walnussdrink, der wäre nur sehr teuer. Warneinsatz.
Premium-Drinks gehen immer.
Das ist jetzt im Vergleich zu dem, den du eingeschenkt hast, schon nochmal, das hat schon mal noch mehr Walnuss und mehr.
Ja, Kaffee, es hat auch Trüffel.
Ja, voll. Was ich so crazy finde, bei dem auch, wenn du so das im Glas hast, ja, das hinterlässt so richtig so dunkelbraune Schlieren im Glas. Ja, also du, so wirklich so Sojasoße-Dichte ja. waren das. Völlig irre.
Die Farbe ist auch komplett Sojasoße.
Wenn du ja, und du hast bei so alten Madeiras, auch bei Ports etc. immer so grüne Reflexe. Ne?
Stimmt, tatsächlich.
Ja, das ist grün.
Fantastisch. Ist mir auch nicht so aufgefallen.
Immer so braungrün. Und Sersial war natürlich heller, weil er trocken war. Der ist jetzt süßer ausgebaut, der Tarantesch.
Mhm.
Ist aber voll geil. Passt doch perfekt drauf. Halt. Dichtlänge. Richtig gut. Ist es eigentlich bei dir, wenn wir so von Dichte und Länge sprechen, habt ihr in der Barwelt eigentlich so die gleichen Gender-Probleme wie wir in der Weinwelt?
Ich glaube, das...
Ja, Gender-Probleme. Okay.
Ich glaube, also es gibt so.
Nicht sprechen beim Gendern, sondern generell Probleme zwischen Mann und Frau.
Ah.
Aufstellungsprobleme, weißt
du? Ich verstehe.
Ich glaube auf jeden Fall so. Ich glaube, es kommt darauf an, wo du bist. Und ich habe auch das Gefühl, dass es schon viel mehr Frauen in der Bartending-Welt gibt. Weil zum Beispiel im Wax-On hast du eine Barmanagerin. Die Green Door gehört einer Frau, ich bin eine Barmanagerin. Weißt du, im Velvet hast du eine Barmanagerin. Also hier in Berlin ist es völlig normal, dass irgendwelche Frauen Top-Bars leiten, auch so die am meisten anerkannt sind, die meisten Preise gewinnen und so weiter. Das ist hier völlig normal. Ich glaube, das ist in anderen Ländern anders. Wenn du jetzt nach Griechenland, Italien oder so gehst oder Spanien, sieht es für Frauen da anders aus. Und ich glaube, da gibt es einfach eine andere Mentalität und irgendwie richtet sich das schon danach, wo du bist. Ich habe letztens gelesen, dass in den USA mehr als 50% aller Bartender Frauen sind, zum Beispiel, mittlerweile. Krass.
Also mehr wie in Europa.
Genau, mehr als hier auf jeden Fall, definitiv, ja. Deswegen, ich glaube, es kommt schon drauf an, wo du bist. Ich bin natürlich so, weil ich halt seit Ewigkeiten der Green Door arbeite und nirgendwo sonst viel gearbeitet habe und wir immer ein super weibliches Team haben, sind das so Probleme, die kenne ich halt gar nicht. Weil bei uns ist es halt irgendwie schon immer so und wir wohnen so ein bisschen im Barbie-Land, was so Bartending anbelangt. Aber ich höre auf jeden Fall klar von welchen Kollegen
und
das
da Polen habt ihr wahrscheinlich einen Großteil Stammgäste, die euch kennen und respektieren. Aber es gibt wahrscheinlich immer wieder, dass so Typen reinkommen, die dann so meinen, hey Schätzchen, mach mir mal einen anständigen Drink oder so. Gibt's das noch?
Ja klar, aber viel weniger als früher. Also als ich angefangen habe und davor gab es halt nur ein männliches Team in der Green Door häufig. Auch wenn Beate zum Beispiel ja auch die Bar am Ende mit aufgemacht hat. Ne? Ist auch eine Frau. Also eigentlich Frauen hinter der Bar.
Ganz große Shoutouts. Ohne Beate wäre ich vielleicht nicht mehr in Berlin. Ich sage das öfter, das habe ich beim Kimmeck gesagt damals. Aber Beate ist so eine tolle Frau und Barkeeperin. Die hat
unfassbar
auch ein super Buch geschrieben, Die Schule der Trunkenheit. Kann ich jedem empfehlen, der da mal, ja. Das wärmste Jäckchen ist das Konjäckchen. Und ich mag halt die Bar, weil so unterschiedlich ist jetzt zum Beispiel so ein Back and Break, dieses Big Easy, wo du gefühlt nicht sprechen darfst. Ja? Und dort ist halt immer super vibey und alle sind gut drauf, alle tanzen und die Drinks sind trotzdem gut.
Mega geil, eben. Also ich finde es ganz fantastisch,
und das ist super,
was sie macht. Sorry, ja genau, deswegen. Ich glaube schon, dass es so in Berlin so schon so selbstverständlich, weil für mich auch, als ich angefangen habe zu bartenden, war so Beate mein Vorbild. Weil ich dachte so, okay, guck mal, was sie für einen krassen Job macht, was das für eine krasse Frau ist. Und für mich hat sich die Frage gar nicht so gestellt. Ne? Und klar haben wir so ein paar alte Männer, die dann so reinkommen und so, ja, ich hätte aber gern von deinen Kollegen meinen Drink. Und ich denke mir, ja, okay, mein Kollege hat noch nie einen Drink gerührt in seinem Leben. Klar kannst du, aber ich bin auch so, klar kannst du den haben, wenn du Bock auf einen richtig schlechten Drink hast. Und stell ich halt daneben und erkläre meinem Kellner, wie man den macht halt. Ja klar, kannst du haben, kein Problem.
Ich finde das auch immer so herablassen, wenn du sagst, mach den Drink mal so. Das ist das Gleiche, wenn du in ein Wirtshaus gehst und sagst, klopf mein Schnitzel bitte so. Das machst du ja auch nicht. Du bestellst was zum Essen und kriegst das nach der Interpretation des Hauses, in dem du sitzt. Und so soll es ja eigentlich bei einer Bar auch sein. Du gehst da rein und bestellst den Drink, weil du in der da bist und die Interpretation dieser Leute haben möchtest. Und nicht erklärst dir, wie er dir deinen Drink machen soll. Das ist immer so ein scheiß Macho-Gehabe.
Voll. Aber manche Leute brauchen es auch. Manchmal so bin ich da ja nicht unbedingt verständnisvoll, aber manchmal denke ich mir so, ja, whatever, sure. Weil manchmal hast du auch so Männer, die so beim ersten Date sind und sind die so ein bisschen nervös und dann versuchen sie sich so groß zu tun, indem sie dann den Kellner irgendwie erklären, wie man den und den Drink macht oder so. Und dann,
stimmt, super.
Ja, weil, weißt du, so performative irgendwie so ein Gehabe. Und dann denke ich mir so, oh, die arme Maus. Also, ja. So, eigentlich ist es halt irgendwie auch so ein bisschen cringe.
Mehr Mitleid als selber ärgern, ist egal.
Eigentlich schon, ja.
Ey, super. Das war heute so sympathisch mit hier vielen Bargeschichten. Neuland für uns. Ganz ja. Geil. Und Gott sei Dank mit Madeira hat mir ziemlich gut heute reingespielt. Und das war so sympathisch, dass wir jetzt noch ein ganz besonderes Announcement haben. Wir haben nämlich ein Tunder Weinpaket. Nein, haben wir heute nicht. Wir haben was viel Geileres. Besseres. Wir haben Familienzuwachs.
Jawohl.
Jawohl.
Luigi und Siggi.
Der Hunde-Podcast.
Vielleicht nicht. Aber Maria wird bei uns ein bisschen hier was übernehmen. Und zwar einen Jawohl. Wunderbaren neuen Bar- und Spirituosen-Podcast.
Let's go.
Ja, ich freue mich sehr. Und zwar geht's bald los. Ich und meine geschätzte Kollegin Nathalie, deren Lieblingsspruch übrigens auch, das Wärmstjäckchen, das ist Kornjäckchen. Das deckt sich fantastisch. Ja, ja, kommt häufiger uns vor. Wir machen zusammen einen, einen kleinen Ableger sozusagen, wo es um Bars, Drinks und geschätzte Kollegen und lustige Bargeschichten geht. Da freuen wir uns sehr drauf. Wir nehmen nächste Woche los, wann auch immer das in der Timeline eines Podcasts, wenn das irgendwo auftaucht, passiert. Mal schauen. Und
es kommt auf jeden Fall. Es wird kommen.
Es kommt auf jeden Fall, genau. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr einschaltet und so ein bisschen Bock auf Cocktails habt. Und auch ganz wichtig, weil, Willi, du hast schon ganz häufig so gesagt, und ich glaube, das ist auch so, ganz viele Leute kommen so in Bars und denken so, what the fuck, was ist ein Martinez, was ist das? Ich verstehe es nicht. Ich glaube, genau das wollen wir uns nehmen, weil wir wollen jetzt nicht den Podcast für andere Bartender, wo wir jetzt abnörden und irgendwie sondern eben so ein bisschen die Barwelt eher so eine Einführung geben wollen. Weißt du, wie geht man in eine Bar? Was bestellt man nicht?
Wie benimmt man sich? Wie genau. Benimmt man sich nicht?
Wie benimmt man sich? Oh, nice. Wir nehmen natürlich auch ganz viele klassische Drinks uns durch, sagen, was wir an ihnen hassen, Nathalie vor allem, oder was wir daran lieben. Aber es soll so eine kleine lustige Fahrt durch die Cocktailgeschichte werden.
Ich finde das geil und ich finde es eine richtig, richtig tolle Ergänzung zu uns, weil wir beide ja ein bisschen nicht so die Wunderwutzis sind, was Spirituosen und Drinks angeht.
Noch nicht.
Noch nicht. Bei Madeira können wir noch mitreden, alles was stärker ist, wird dann schwierig. Aber ich freue mich da richtig drauf und ich glaube, das ist für ganz viel unserer Hörerinnen eine wirklich coole Ergänzung zu Terroir, Adiletten und der Wein-WG. Und ich hoffe, wir werden mal eingeladen.
Unbedingt, ich wollte gerade sagen, ich fände es eigentlich total geil.
Gibt es denn eigentlich immer Drinks bei euch, die ihr dann live da macht? Oder
wir machen auf jeden Fall Drinks, genau, deswegen, wir nehmen auch wirklich in der Greeno auf, das heißt, Nathalie ist unser Bartender of Choice, die steht wirklich die ganze Zeit hinter der Bar, macht Drinks und ich habe einen werten Gast da, der erste wird sein Arash Kassimi aus der Barbasta, der auch früher selber in der Greeno war und Barmanager war in der Greeno.
Alle waren da.
Alle waren da, alle guten Leute waren da, ist so. Ich glaube, das wird einfach unfassbar witzig, deswegen, es wird viel getrunken, es wird viel aus dem Nähkästchen geplaudert und da seid ihr auf jeden Fall mal eingeladen. Da überlegen wir uns ein schönes Thema, wo ihr so Cocktails Force Fat bekommt.
Voll geil. Ich habe noch eine Frage, bevor du vielleicht auch eine Frage hast. Und zwar zum Abschluss wollte ich gerne klären, wie ist es denn? Kann man jetzt noch Eiweiß machen, Real Eiweiß, oder ist es verboten mittlerweile, oder ist es verpönt, oder ist es noch, kann man danach noch fragen mit echtem Eiweiß, oder?
Ach, auf jeden Fall. Also wir haben immer frische Eier da und wir haben auch immer geile Eier da, also irgendwie schon vom Bioladen anständige Eier. Weil bei allem ist es halt immer so die Qualität, wie bei Sahne. Geile Sahne schmeckt halt gut und schlechte Sahne schmeckt halt nicht so gut. Und bei allen ist es auch so, wir haben es immer da, aber wir haben auch immer vegane Varianten. Also normalerweise die Drinks, die wir auf die Karte setzen, sind meist vegan, weil dann holst du halt jeden ab. Das finde ich unkomplizierter als zu fragen, weißt du so. Aber wir haben es immer da. Kann man safe bestellen und ganz ehrlich, auch Weihnachten so ein Eggnog oder so, feiere ich, finde ich geil. Könnte ich machen.
Richtig gut.
Safe.
Klingt leibend. Ja, Eggnog, das können wir dann zum Thema nehmen, wenn wir eingeladen
sind. Perfekt.
Oh, das wäre so, Weihnachtsfolge.
Schlabber, schlabber. Ist schon safe. Top-Folge. Top Weine, danke vielmals für die große Selektion, die du mitgebracht hast.
Ja, sehr, sehr gerne.
Das ist echt mega. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank beim Zuhören. Fürs Zuhören. Schau, haut rein, der Matthias.
Merci beaucoup und geht in die Green Door Bar.
Geil. Ja, danke und bis ganz bald. Irgendwie entweder im Podcast oder in der Bar.
Das war sehr schön. Die Sonne hast du auch mitgebracht. Danke.
Mega.
Schönen Tag.